Podcast. Damit mein moin Hallo, herzlich willkommen bei einer wunderschönen neuen Folge 1912 der SVM Podcast. Links neben mir, wie immer, der Lukas. Moin.
Ja, moin Tobi, moin liebe Hörerinnen und Hörer.
Frohes neues Jahr. Genau. Frohes neues Jahr. Direkt mit einer Enttäuschung. Wer jetzt hier einen Talk, wie bei uns gewohnt, in der Winterpause vorfinden möchte, der wird enttäuscht. Aber auch nur mittelfristig. Ich verschiebe das nur. Also gute Nachrichten für alle, die doch darauf hoffen. Ja, Spoiler noch nicht weiter, aber wir werden demnächst nochmal einen kleinen Talk-Gast, einen kleinen Talk-Podcast aufnehmen mit einem nicht sonderlich kleinen Talk-Gast, aber mehr zu späterer Zeit. Wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf und das wird bestimmt auch eine coole Folge. Heute der Klassiker, der Hinrundenrückblick und wir haben jetzt hier gerade schon im Vorschnack quasi so ein bisschen drüber gesprochen und ich sag zu Lukas, ich krieg keine aktuellen Bilder mehr im Kopf. Ich fühle mich, weißt du, wie so ein Veteran, der so niedergeschossen ist von der ersten Hälfte der Saison und sich nicht mehr an irgendwas Positives oder Negatives so richtig erinnern mag.
Verdrängung heißt das Wort,
glaube ich. Genau, das Wort ist Verdrängung und das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass man doch mit einer anderen Erwartungshaltung lange Zeit in dieser Saison gezaubert hat und ich glaube, wie jetzt aber, also auf dem Boden der Tatsachen, das wäre schön, aber leider ist kein Bodenbelach mehr drauf. Es ist also der Stein der Tatsachen, ja. Muss man ja eben sagen, auf dem wir aufgeknallt sind. Das stimmt uns natürlich nicht missmutig für die Rückrunde und auch da geben wir natürlich kein Spiel von vornherein verloren und denken, dass wir nicht noch irgendwelche Chancen hätten. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch realistisch bleiben und sagen, guter Platz 4 ist auch schön am Ende der Saison.
Ja, also ich schiele jetzt tatsächlich auch nicht mehr unbedingt auf Platz 1 tatsächlich. 16 Punkte Rückstand ist schon ein hartes Brett mit einem Spiel weniger, glaube ich. Das Bestmögliche machen, rausholen natürlich. Wenn wir alles gewinnen, können wir tatsächlich nochmal aufsteigen. Ob wir alles gewinnen, das ist die andere Frage. Sollte vielleicht auch nicht so unbedingt die Erwartungshaltung sein, aber eine gute Rückrunde abschließen, so bestmöglich abschließen, wie es geht. Und dann mal schauen, wo wir am Ende stehen und dann frohen Mutes in die nächste Saison gucken.
Nein, das tue ich ehrlich gesagt noch nicht, aber da kommen wir vielleicht
gleich. Ja, dann, ich meine, am Ende der Rückrunde. Wenn das so ist, Hinrundenrückblick, es ist ein bisschen Rückrunde schon gespielt, aber ihr kennt, you know the drill from the Bundesliga. Ja. Da ist ja auch immer Winterpause und dann muss noch irgendwas gespielt werden oder wurde schon. Aber wir nennen das jetzt mal Hinrunde. Vielleicht kommt das ein oder andere Spiel aus der Rückrunde dann auch noch mit rein, aber naja.
Ja, hier will auch gar nicht ein Hehl draus machen, als dass ich sage, Lukas, ich gebe direkt an dich komplett mit der Struktur dieses Podcasts an dich ab, ausnahmsweise, denn du bist jetzt hier, was so einen Hinrundenrückblick angeht, unser Zeremonienmeister.
Ja, also eigentlich so wie jedes Jahr. So ist es. Meine ich also die Struktur der Hin- und Rückrundenrückblicke. Also wir reden über besondere Spiele, vielleicht so ein bisschen besondere, also positive und negative Besonderheiten. Wobei das vielleicht auch ein bisschen weniger, weil wir ja, wie du schon angedeutet hast, einen Talk-Gast haben. Da können wir dann vielleicht mit ihm auch ein bisschen mehr drüber sprechen.
Und dann mal fragen, woran hattet ihr Leben? Woran,
genau, und so ein Kram alle. Aber besondere Spiele, das können wir machen vielleicht. Und natürlich auch über alle Spieler. Und ich habe wieder meine gleichen Kategorien genommen wie letztes Jahr. Und dann schauen wir mal.
Ich möchte übrigens noch ganz kurz zu der Geschichte mit dem Talkers sagen. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich euch irgendwelche Informationen vorhalten möchte. Aber wir hatten gleiche Situation schon mal und haben, glaube ich, auch den Talker schon verkündet. Der ist bis heute nicht in unserem Podcast gewesen. Ja. Zumindest war er mittlerweile in einem Konkurrenz-Podcast. Da habe ich mich halt sehr gefreut, als diese
Folge. Das ist immer so ein nachtragendes, immer noch
spannend. Ja, das tut mir weh. Oh. Ja, wir waren da bemüht und wir waren ja wirklich auch purer Fanboy auch.
Ja.
War schon ein bisschen schade. Von daher
muss ja niemand gezwungen für in diesen Podcast zu kommen.
Das ist vollkommen richtig, aber dann hätte man auch sagen können, lasst mal sein, Jungs.
Ja, gut.
Man mag uns.
Ja, vielleicht mag man uns. Ja, kommen wir zu den besonderen Spielen. Positive Heim- und Auswärtsspiele und so ein paar Honorable Mentions habe ich mit reingenommen. Ich spreche da erst über meine Spiele. Du kannst ja dann sagen, sehe ich auch so oder nee, Spiel so und so muss viel besser, fand ich besser oder schlechter.
Ne? Sehe ich auch so.
Okay. Also mein positivstes Spiel in der Hinrunde war das 2:0 gegen Kickers Emden. War insgesamt, glaube ich, jetzt nicht unbedingt das spielerisch beste Spiel. Da habe ich noch eins bei den Honorable Mentions. Aber ich fand, insgesamt war das schon sehr, sehr nice. Alles so im Großen und Ganzen. Erstmal Riesenkulisse. 9046 Zuschauer. im Stadion, Kickers Emden war da, ein gefüllter Auswärtsblock, gute Stimmung auf beiden Seiten und ja, gutes Spiel. Ne? Da ein Spiel, in das man mit Sorge gegangen ist, da waren nämlich einige Spieler angeschlagen, Marek Janssen zuallererst, der nicht spielen konnte und ich die Podcast davor immer bemüht hatte, ein Marek Janssen muss immer spielen, sonst verlieren wir solche Spiele und haben das nicht verloren. Kickers Emden hat auch ein gutes Spiel gemacht, muss man dazu sagen. Ist ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, das beste Auswärtsteam gewesen oder Top 3 irgendwie so. Aber wir haben schon zur Halbzeit 2-0 geführt und haben dann eigentlich auch nichts anbrennen lassen in diesem Spiel. Von daher fühlte sich in diesem Spiel alles wunderbar an. Und von daher, ja, war das meiner Meinung nach das Top-Spiel der Hinrunde, der Top-Heimspiel. So. Und da hatte man auch noch, nach diesem Spiel war ich auch noch richtig euphorisiert. Hab gedacht, alles klar, aufsteigen, easy peasy. Aber das hat sich dann ein bisschen geändert, weil ich glaube, das war so der Auftakt der Wochen der Wahrheit, wo wir dann auch schwere Auswärtsspiele hatten in Lübeck gegen Weiche Flensburg, Drochtersen-Assel. Und ich glaube, Kickers war das Auftaktspiel für diese harten Wochen. Und da sind wir gut reingestartet und sind dann nicht ganz so gut aus diesen Wochen der Wahrheit rausgekommen.
Also wenn ich dann mal mein Positivstes geben soll, dann ist es ein etwas anderes, denn halt diese Euphorie und sowas habe ich da noch viel mehr gespürt im Zweifelsfall. Okay. Und das war natürlich das 4-0 gegen Havelse, was natürlich der absolute Konkurrent ist. Zu dem Zeitpunkt hast du noch gedacht, ja gut, die haben jetzt einen kleinen Run gehabt und den brechen wir jetzt und dann ist das für die da vorbei und wir nehmen das Zepter in der Liga in die Hand und dann geht's hier richtig ab. Die Zeit hat uns gezeigt, dass es anders laufen sollte. Deswegen darf man halt dieses Spiel auch nur solo betrachten und nicht mit dem Rest der Saison, wenn du das halt als positiv rausheben willst. Wir haben super gespielt. Wir waren sehr überlegen in dem Spiel, fand ich. Und da hast du gedacht, ja, cool, die Messe ist gelesen für diese Saison. Wollen wir mit der nächsten Saison starten? Wir fangen an in der dritten Liga. Tatsächlich, weil du gedacht hast, also wenn das der Top 1 ist und wir den so, ein bisschen überdramatisiert, aber wir den so wegputzen können, ja, dann wird
wir
das
hier noch stoppen.
Chili Vanilli für den Rest des Jahres. Ja, wie gesagt, die restliche Saison hat uns was anderes gezeigt, deswegen ist das so ein bisschen schade. Aber das 4-0 gegen Havelse war natürlich zum richtigen Zeitpunkt das richtige Signal, gerade auch, weil du gedacht hast, die laufen uns so ein bisschen den Rang ab als Liga Primus, das wollen wir eigentlich nicht zulassen. Und dann hast du ein Zeichen gesetzt und das Zeichen hat ja aber auch gereicht. Danach ging nicht so schön weiter.
Nee, Havelse war das auch so ein bisschen so der einzige kleinere Tiefpunkt in der Saison, nicht nur dieses Spiel. Die haben, glaube ich, das Spiel davor 2-2 gespielt. Das war der erste Punktverlust. Die haben ja 9 Spiele in Folge gewonnen. Und dann haben sie unentschieden gespielt. Kann sein, dass sie danach noch einmal gewonnen haben. Und dann haben wir sie 4-0 weggeputzt. Und ein, zwei Spiele danach haben die auch noch mal, ich glaube, gegen Oldenburg haben sie auch unentschieden gespielt und gegen Lohne verloren. Da hat man gedacht, alles klar, komm, die schwächeln, wir müssen jetzt da sein. Gut, dass wir nochmal schwächeln würden, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber ich glaube, kann auch wohl sein. Es war bestimmt noch ein Auswärtsspiel dazwischen, wo auch wir geschwächelt haben. Von daher, habe ich aber bei Honorable Mentions auch aufgeschrieben. Ich habe noch Tortonia Ottensen aufgeschrieben. Da haben wir auch 4-0 gewonnen. Ottensen, würde man heute denken, warum? Das ist doch so eine Trümmermannschaft. Ja, stimmt auch aktuell. Aber zu dem Zeitpunkt waren die tatsächlich noch gut, haben irgendwie 5 Spiele in Folge gewonnen.
Ja, die hatten Flow da, ne?
Ja, die waren. Das war ein kurzer Zeitpunkt, wo wir gut waren. Und dann hat man denen gesagt, ja, der Verein geht kaputt. Nee, keine Ahnung. Also es gibt ja Gerüchte über Finanzschwierigkeiten bei Tortonia Ottensen. Wieder mal ein Investorenverein, der super geführt ist und wo alles super läuft. Also Investoren einfach immer eine super Idee im Fußball, zeigt gerade Tortonia Ottensen, Toguchi München.
Ich habe kurz das Sarkasmus-Schild ausgemacht.
Ja, KFC Uerdingen, das sind ja alles Positivbeispiele, die man immer nennen muss.
Wenn
man
sagt, Investoren.
Ja, natürlich, das ist jedes Jahr, grüßt das Murmeltier oder so. Tut mir auch leid, ehrlich gesagt, für die ich, ich kenne ja zwei.
Grüße an Funkhaus 05.
Richtig, genau, die wollte ich gerade sagen, hier kenne ich ja noch zwei Leute, sogar persönlich, die mit Herzen wahrscheinlich an diesen Verein hängen. Schon lange nichts mehr gehört, tatsächlich, Funkhaus 05, wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr, wird nicht mehr ans Tageslicht kommen.
Die sind wahrscheinlich emotional insolvent, das ist das Problem.
Ja, und da hat man jetzt ja versucht, so ein bisschen das in EV-Strukturen zurückzulenken und so, aber klar, wenn du einmal am Tropf eines Investors hängst, dann ist dieser Verein auf Jahre oder Ewigkeiten kaputt. Ist halt einfach so, weil ein Investor weiß ja schon, wie er da reingeht und wie er die Abhängigkeit herstellt und so. Und deswegen auch immer gut, ne, DFL und so, Investorendeal und so, dass das alles gekippt wurde. Weil wenn ein Investor irgendwann mal wieder sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ja, dann ist halt, egal ob es ein Ligasystem ist oder ein Verein, der ist dann einfach am Arsch. Und das sieht man jetzt halt vielleicht auch bei Ottensen, um nochmal die Kurve zu kriegen. Also zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr gut gespielt, danach halt mal 9-1 verloren und dann waren auf einmal 120 Leute krank oder so und dann konnte
ich erinnere mich dann auch mal von dir, wo du sagst, ja hier, also wir haben da erst mega gewonnen, dann das nächste Wochenende, dann sind sie 5-0 vernichtet worden oder so und ich sage, das ordnet unseren Sieg natürlich wieder anders
an. Ja, die haben auch Havelse geschlagen, deswegen hieß es immer so, okay, die dürfen nicht auf jeden Fall abmelden, weil wir kriegen 3 Punkte abgezogen. Havelse natürlich nicht. Jetzt alles egal, natürlich. Aber gut, scheinbar kriegen die Saison auch zu Ende. Keine Ahnung, wie es jetzt in diesem Verein insgesamt so weitergeht. Aber ja, zu dem Zeitpunkt waren die halt noch richtig stark und es war auch ein richtig gutes Spiel. Die haben auch richtig gut gespielt, aber wir haben da super gegengehalten. Das war zu der Zeitpunkt, wo ich im Podcast öfter mal gesagt habe, wir spielen den besten Fußball der Liga. Und das ist halt so meiner Meinung nach das beste Heimspiel gewesen. Aber es fehlte halt noch so ein bisschen. Kickers-M fand ich dann emotional vielleicht noch ein bisschen höher einzuschätzen, aber sei auf jeden Fall erwähnt. Ja, was auch noch erwähnt werden muss, ich hatte es erst bei negativ, aber das wird einfach dieser unfassbaren Choreo unserer Fanszene einfach nicht gerecht, deswegen habe ich es noch bei Honorable Mention mit reingepackt. Das ist 1-7 gegen den HSV, habe ich halt mehr negative Erinnerungen, spielerisch Wurst, bis zum 2-0 haben wir ehrlich gesagt auch sehr, sehr gut mitgespielt, fand ich, aber danach hat dann der HSV, weil ja leider noch nicht Frühling war zu dem Zeitpunkt halt, dann doch noch spielerische Stärke gehabt. Und die haben auch verdient gewonnen. Also auch in der Höhe war das schon in Ordnung. Die haben zwar wirklich aus 7 Chancen 7 Tore gemacht, aber das ist eine Qualität, die halt haben. Und das ist dann auch in Ordnung. Das Ergebnis freut mich natürlich auch noch, dass wir ein Tor gemacht haben. Aber warum ich es erst bei negativ hatte, war gefühlt die Hälfte an der neuen Tribüne war mit Hamburg-Fans besetzt. Und das war vom Verein scheinbar auch so gewollt. Es gab nie irgendwie eine Meldung von wegen, in HSV-Klamotten darf niemand rein und so, wie man es ja normalerweise machen sollte. Oder bei Oldenburg und Osnabrück-Spielen, wo ja auch immer darauf hingewiesen wurde, bei HSV-Spielen oder beim HSV-Spiel und DFB-Pokal hat man es ja nicht gemacht, weil man dachte, ja, ist dann okay, wenn wir Stadion voll haben, ist ja wohl alles in Ordnung. Nur nehmen diese Leute halt Meppnern und Meppnerinnen Plätze weg. Wir hätten das Stadion auch locker voll gekriegt. Für die Hamburg-Fans ist der Gästeblock da und wenn der voll ist, ist halt egal. Dann kommt halt niemand mehr in den Heimblock rein. So sollte es eigentlich sein. Deswegen auch mein Rage bezieht sich nur auf die Hamburger im Heimblock. Im Gästeblock, alles cool. Die hatten auch eine Choreo und so. Und so, gegen die habe ich auch absolut nichts. Aber wenn du dich mit einem Heimtrikot in den Gästeblock setzt, mach das bitte mal bei Dynamo Dresden oder bei Hansa Rostock, wie du da dann behandelt wirst. Deswegen.
Ich erinnere mich noch an den ganz liebevollen einen Fan, der zwei Reihen vor uns saß, den du halt die ganze Zeit dann halt. Du ihn ja nicht aktiv attackiert hast, sondern du hast ja immer schön auf den Verein eingedrömmelt, was ihm richtig auf den Keks ging.
Ja, natürlich. Ja, Gewalt.
Den nerv ich zu Ende.
Körperliche Gewalt und so, da will ich natürlich nicht so aufrufen.
Nein. Aber auch du hast
ihn
nicht angepöbelt,
sondern du hast halt. Ja, auch indirekt. Also ich habe ihm schon
gezeigt. Als Fan vielleicht.
Ja, ich habe ihm schon klar gemacht, dass er hier sehr, sehr unerwünscht ist. Und deswegen habe ich das noch nicht bei negativ, weil diese unfassbare 100 Jahre Emsland-Stadion-Choreo, die wird auf ewig in die Geschichte des Vereins eingehen. Und deswegen kann ich das nicht bei negativ machen, weil das überstrahlt natürlich alles. Wäre natürlich noch cooler gewesen, wenn keine Hamburger im Heimbereich gewesen wären. Die hätten wahrscheinlich auch dann mehr mitgemacht, die Mettner. Aber ne, ich hoffe, der Verein lernt auch daraus. So Currywurst.
Was? Die Hamburger?
Ja. Gut. Ich hoffe, der Verein lernt daraus, wenn wir wieder im DFB-Pokal sind, dass man dann dafür sorgt, dass dann keine Hamburger in den Heimbereich kommen. Oder wenn sie denn sich eine Dauerkarte geholt haben und deswegen eine Karte gekriegt haben, dann kann man da, glaube ich, das schwer verhindern. Aber wenn dieser Mensch Utensilien des Gästevereins trägt, dann soll er doch bitte das Stadion verlassen oder nicht reingelassen werden. Ist auch schwierig und so, aber trotzdem, dafür ist einfach Heim- und Gastbereich da. Und da muss der Stadion, die Hausordnung hat, dafür bitte auch sorgen. Deswegen habe ich das noch eben zu viel Rage eigentlich, obwohl es ja diese Choreo eigentlich im Vordergrund hätte stehen müssen. Aber ja, die kann ich nur jedem auch empfehlen, sich das nochmal anzuschauen. Bestimmt beim SV Mappen auf der Homepage oder so, Instagram oder wo auch immer. Deswegen, die war ziemlich überragend.
Negativ.
Negativ war. Achso, okay. Negativ an Hamburger.
Gut. Du dreist dich im Kreis, Kollege.
Ja, Heimspiele negativ sind natürlich nur 2 quasi, weil wir nur, wir haben 3 Spiele, glaube ich, zu Hause nicht gewonnen.
Ja.
Und davon
würde ich sagen, wenn ich jetzt nämlich darüber nachdenke, steht Mainz da nicht auf dem Zettel.
Okay. Ja, ich habe, also das schlechteste Spiel war eigentlich, ich habe jetzt, da kann ich natürlich keine Honorable Mention machen, das wäre natürlich Quatsch. Ich habe natürlich nur 2 negative, ich habe mir 2 negative aufgeschrieben. Ich hatte bei negativ erst stehen Pokalspiele, deswegen hätte ich vielleicht auch nochmal Osnabrück mit reinnehmen, aber ich möchte nicht über
Osnabrück reden. Haben wir dieses Jahr einen
Pokal? Ja, zweimal. Ah, ja. Möchte da nicht drüber reden, deswegen nur über die Ligaspiele. Norderstedt als allererstes, weil es noch am frischesten ist und das halt so, es war ein besseres Spiel als das 0:0 gegen Drochtersen-Assel am dritten Spieltag oder so, das letzte Spiel von Adrian Alipur. Das war mit Abstand der Tiefpunkt spielerisch dieser Saison. Das muss man einfach mal so sagen, das stimmt schon. Aber das Spiel gegen Norderstedt emotional noch ein bisschen schwieriger, weil ich habe während des Spiels auch noch so gesagt, als wir 1:0 geführt haben, wir dürfen die Spiele unter gar keinen Umständen verlieren oder unentschieden spielen, weil so möchte ich eigentlich nicht in die Winterpause gehen. Und so sind wir dann in die Winterpause gegangen, weil wir mal wieder nach Nachspielzeit ein Gegentor gekriegt haben. Und ja, in der zweiten Halbzeit es nicht geschafft haben, den Tabellenletzten, irgendwie so, vor große Probleme zu stellen, was Verteidigung angeht. Wir hatten, glaube ich, eine gute Chance noch in der Schlussphase, aber insgesamt war das schon sehr wenig. Und da muss man schon sagen, 5 Wochen vorher oder so, keine Ahnung, wann das Ottensen-Spiel war, spielst du so überragenden Fußball und jetzt in einer Phase der Saison funktioniert einfach gar nichts mehr. Und da muss man dann schon sagen, ja, wir können zwar super Fußball spielen, wir können das nur nicht auf Dauer. Und das hat dieses Spiel so gezeigt. Und da, ja, es war emotional negativer als das schlechtere Spiel gegen Drochtersen-Assel.
Ja, wobei mich hat halt ein anderes Spiel gebrochen. Und das ist das gegen Blau-Weiß-Lohne dann gewesen tatsächlich.
Ja, ich habe überlegt, das aufzunehmen.
Ein aber, ja. Spiel, ja, ich meine, spielerisch waren wir gar nicht so schlecht. Nee. Aber wir waren halt wirklich am Scheidepunkt und du wusstest, ja. Du musst halt Lohne gewinnen. Das war halt schon diese Geschichte, wo wir gesagt haben, ja, wenn wir von hier an 5 Spiele gewinnen, dann wird geht alles gut.
Und so ja, was. Genau.
Und du führst nach 12 Minuten 2:0. Ja. Und du hast das Heft des Handelns und das ganze Spiel und das Spielfeld und gefühlt den Gegner komplett in deiner Hand. Und dann drömmeln die da 1-2 solche Dinger rein und nach 60 Minuten steht es 2-2 oder ein bisschen mehr waren es, ja. Ich weiß nicht genau. Und dann hast du eine halbe mehr, Stunde Zeit und du rennst gegen die Uhr. Du rennst fast nicht mehr gegen den Gegner, du rennst mehr gegen die Uhr, weil du denkst, du musst irgendwie dieses Tor machen. Du hast gemerkt, das wird ein wilder Hühnerhaufen. Es war leider ein bisschen sehr unkoordiniert dann. Ich sage nicht, dass da nicht gute Aktionen bei waren und dass da nicht auch noch ein bisschen was funktioniert hat, aber da haben sich wirklich Schwächen auch noch gezeigt, was so das Passsystem dann im letzten Drittel des Spiels angeht und sowas alles, wo dann einfach ein bisschen mehr Konzentration, ein bisschen mehr Gelassenheit angesagt gewesen wäre. Aber ich glaube, jedem auf dem Platz war klar, Mist, dann kam, dürfen wir hier nicht verlieren, weil das verzeihen uns die Fans nicht. Und da die Spielweise dann auch ein bisschen schlechter wurde, wurde halt die Stimmung im Stadion auch massiv schlechter. Das hat man halt auch gemerkt, dass also dieses Unwohlgefühl, das wurde größer und größer. Und ja, dann gab es, glaube ich, in der 90. oder sowas, wo Marek Janssen noch einen Lattentreffer hatte. Da
Prasse,
so. Aber Prasse war es, okay, ja, gut. Aber das ist halt, das hat mich kaputt gemacht, das Spiel wirklich.
Ja, zu Recht, kann ich auch nachvollziehen. Gerade so, da hatte man noch deutlich mehr Chancen als Norderstedt, aber es fehlte auch schon an klaren Aktionen, die in den Strafraum geführt haben. Du hast Passspiel erwähnt, ist schon richtig. Viele Flanken oder Ecken oder Freistöße einfach komplett ins Nichts so. Und kein geordnetes Offensivspiel und ja, es fehlte. Das ist auch so die Phase der Saison, wo dann heißt, ja, aber da brauchst du so einen Drecksack auf dem Platz, der dann auch mal die Mannschaft vorantreibt und so. Und ja, es ist schwierig. Nicht. Ja, es haben wir nicht oder weiß ich nicht. Ist ein schwieriger Punkt, aber ja, vielleicht haben wir den nicht, ja. Gut, das waren die Heimspiele. Dann kommen wir zu auswärts. Ne?
Da kann ich positiv mitreden, ehrlich gesagt.
Ja, ich war auch nur bei einem dieser beiden Spiele da. Aber ich habe beide aufgeschrieben. Wir haben ja, glaube ich, nur 2-mal auswärts gewonnen. Von daher, die beiden Spiele, das war das 4:1 gegen Weiche Flensburg und das 2:0 gegen Blau-Weiß-Lohne. Das 2:0 gegen Blau-Weiß-Lohne, da war ich vor Ort. Das war in der Woche, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und das war ein ganz cooles, ganz gutes Spiel. Das war, glaube ich, das erste Auswärtsspiel von Lukas Binjemann. Ich weiß es gar nicht genau, kann aber auch das zweite oder so gewesen sein. Aber da wurde richtig guter Fußball gespielt. Da war Lohne, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch oben in der Tabelle irgendwo. Die sind ja jetzt, haben, glaube ich, gut gestartet und dann runtergereicht worden und arbeiten sich jetzt wieder so ein bisschen hoch. Und zu dem Zeitpunkt waren wir auch, haben wir auch ein sehr gutes Spiel gezeigt, sag jetzt mal. Da sind wir, glaube ich, recht früh in Führung gegangen. Weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau. Spiel haben wir logischerweise nicht mehr angeguckt. Ist nur aus der Erinnerung heraus. Aber ich bin mir sicher, wir haben eine Folge dazu aufgenommen. Deswegen, also da auf jeden Fall 1-0 geführt. Ich meine auch dann recht in der zweiten Halbzeit dann das 2-0 gemacht und dann aber irgendwie noch so eine verrückte Szene gehabt, dass wir noch gegen 10 Mann gespielt haben, dass Lohne erst gelb-rot gekriegt hat. Und wir, schon Mika Stumacher war es, der dann auch noch sich gelb-rot in einer Aktion abgeholt hat, irgendwie 80. Minute oder so, wo keiner so richtig gewusst hat, was jetzt hier los war. Aber gut, das ist auch wieder Schiedsrichterleistung in der Regionalliga. Haben wir mit Sicherheit auch positive Worte gelassen in der Folge, wie ich uns kenne.
Wie immer.
Ja, genau. Und ja, aber das war alles in allem so das beste Spiel auswärts der Saison, Weiche Flensburg 4-1. Klar auch, die waren in der Tabelle vor uns zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, Lohne war insgesamt noch ein bisschen besser, weil ja, Weiche Flensburg ja, ist etwas frischer, die Erinnerung noch. Ich stamme mir da bei Lohne jetzt ein zurecht, ehrlich gesagt. Aber da war ich halt auch vor Ort. Das sind dann auch immer so Sachen, die positiv sind für mich dann immer. Wenn man dann auch noch da ist, dann ist das Erlebnis insgesamt immer ein bisschen besser, habe ich zumindest immer noch so in Erinnerung. Aber gut, ja, Weiche Flensburg war dann das Spiel, wo, glaube ich, in der ersten oder zweiten Minute 1-0 in Führung gegangen sind und dann in der fünften 2-0 und dann aber auch Chancen hatten für 3-4, 5-0, die aber nicht genutzt haben und dann 2-1 nur ein bisschen kurz zittern mussten, aber dann auch in der ersten Halbzeit schon das 3-1 gemacht und dann 4-1 war, glaube ich, die letzte Minute oder so, kam irgendwie so, oder vielleicht irgendwann in der zweiten Halbzeit, kurz vor Ende. Auf jeden Fall war das so ein Spiel, ne, das war nach dem Phoenix-Lübeck-Spiel, wo wir in der 90. oder 95., 96. das Gegentor gekriegt haben zum 1-1. Und ich war mir schon sicher, trotz Reaktion jetzt nach diesem Lübeck-Spiel, wo viel gegen uns gelaufen ist, jetzt hauen wir die Flensburger weg. Und so sollte es dann tatsächlich auch sein. Aber ja, war dann halt leider nicht der Knotenlöser, weil danach war Drotters ein Assel.
Und das hast du ja direkt auf der negativen Seite der.
Ja, auch. Es ist nicht das schlechteste Auswärtsspiel, definitiv nicht. St. Pauli.
Aber doch, das ist bei negativ immer gut zu erwähnen.
Genau, doch, das ist ein Assel bei negativ. Das ist SV Meppen-Tradition, das gehört dazu. Nee, aber ich fand halt, das schlechteste Spiel, würde ich sagen, war wahrscheinlich das gegen St. Pauli 2 oder gegen Kickers Emden noch. Stimmt, gegen Kickers Emden, das erste Auswärtsspiel. War, glaube ich, noch schlechter, wo wir auch zwei Platzverweise noch geholt haben. Aber ja, wohl, ja, stimmt, glaube ich. Vielleicht war es doch St. Pauli. Hamburg, Werder Bremen 2 könnte man noch erwähnen, aber die meisten Gegentore gekriegt, 4-1 Niederlage. Aber nee, Drochter ist ein Assel negativ, weil das so wir haben danach immer noch gesagt, muss nichts heißen, wir können immer noch Meister werden und so, aber du gehst da 1-0 eine Führung in der 70. Minute. Oder halt irgendwann so um den Dreh, also wirklich kurz gegen Ende, fängst dann 2 Minuten später das 1-1 und verlierst wieder mal in der letzten Minute. Und wenn du dieses Spiel gewinnst, doch, da sind Assel zu Hause auch noch ungeschlagen gewesen, dann ist das so ein kleines Ausrufezeichen wie das 4-0 gegen Havelse, wo du dann der Liga zeigst, oder wo du Havelse zeigst hier. Die Nummer 2 aktuell ist der SV Meppen und wir sind der Jäger und wir kriegen dich noch. Ja, dann fährst du damit 0 Punkten nach Hause. Und dann wusste man schon, oh ja, das könnte doch sehr ungemütlich werden mit Platz 1. Oder also wird nichts mit Platz 1, sagen wir es lieber so. Aber ja, deswegen habe ich das noch mit, weil das emotional noch so ein Tiefschlag war. Deswegen spielerisch noch okay. Doch, da ist Assel halt wirklich ein sehr, sehr guter Gegner gewesen zu dem Zeitpunkt. Wir waren auch, insgesamt ist dieses Ergebnis auch wohl gerecht, dass man da verloren hat. Ich glaube, in der ersten Halbzeit. Abgesehen von den ersten 5 Minuten nicht eine Torchance gehabt. Dann das 1-0 von Niklas Wessels richtig stark natürlich, aber ja, auch die Mannschaft geht zum Zaun und alle jubeln. Rankic holt sich noch eine gelbe Karte ab, weil er auf Zaun gegangen ist zum Jubeln. Aber das war schon geil und das hat alle so richtig mitgenommen und wahrscheinlich ja, hat das dann aber auch vielleicht so eine, ja gut, das. Also der Freistoß, ne, war nach einem Foul und ein direkter Freistoß, auch nicht schlecht verteidigt gewesen oder so, der ging halt dann in Pfosten und ins Tor. Na gut, muss man fragen, ob der Freistoß hätte sein müssen, aber gut, das sind Sachen, die kann man schlecht hervorsehen. Aber ja, vielleicht auch so ein kleiner negativer emotionaler Punkt für die Mannschaft gewesen, dass dann halt auch die nächsten Spiele nicht so gut gelaufen sind für uns. Habe ich das mit Ryan genommen. Gut, das waren so die Spiele, über die wir dann jetzt sprechen wollten. Oder hast du noch irgendwas Negatives?
Zumindest kurz noch mal erwähnt haben. Ich meine, letzten Endes für ja. Viele dieser Spiele gibt es halt unsere Einzelfolgen. Ich habe gerne noch mal Verweise.
Ja, ob das noch so sinnvoll ist. Gerade Drochter sind Assel, weiß ich nicht.
Ja. Das sich noch mal antun zu hören, ist natürlich dann auch
schon. Ja, ist vielleicht so ein bisschen Therapiesitzung oder so, eine ja. Therapierunde. So sehen wir das hier jetzt ja auch. Aber dann kommen wir nochmal zu so ein bisschen so Besonderheiten dieser Saison. Ich habe mir jetzt nicht, wie gesagt, nicht so viele aufgeschrieben. Viele davon haben wir auch schon erwähnt. aber so, was halt so positiv war in der Hinrunde, fand ich so, so diesen zwischenzeitlich super Fußball, den wir gespielt haben, wo ich wirklich gesagt habe, zu dem Zeitpunkt auch wirklich gedacht habe, und ich, ja gut, ich denke es immer noch, so der Trainerwechsel von Alipur zu Binemann war richtig, Zeitpunkt sehr diskutabel, weil, sage ich immer wieder gerne, das DFB-Pokalspiel hätte man Adrian Alipur definitiv noch gönnen können, auch wenn man nicht mit ihm weitermachen wollte oder will. Und ich finde auch, dass Lukas Binemann der Mannschaft gut tut aktuell und auch der richtige Trainer ist. Trotzdem, der Zeitpunkt nach dem Drauchtersen-Asse-Spiel war nicht richtig. Dass wir im DFB-Pokal standen, hat auch da hat auch Adrian Alipur seinen Anteil gehabt und das hätte man ihm definitiv gönnen müssen. Deswegen, das ist menschlich nicht okay gewesen vom Vorstand, aber der Wechsel an sich war in Ordnung. Ja.
Ich höre mir das an. Ich kann da den Weg mitgehen, den du gerade da verbal beschritten hast. Aber in meinem Kopf ist das halt immer noch so eine diskutable Sache. Natürlich weißt du halt nicht, wie wäre es jetzt im Laufe der Saison weitergegangen, hätte die Mannschaft sich ein bisschen mehr auf den alten Trainer dann in dem Fall eingestellt, hätte man mehr zusammengefunden und hätte man dann irgendwie nicht vielleicht doch noch eine Siegesserie gestartet und so. Das, was Lukas Binemann jetzt macht und so, das ist mit Sicherheit richtig, das tut gut. Es gibt mit Sicherheit in einem gewissen Teil der Mannschaft auf jeden Fall ein viel größeres Wir-Gefühl, kann ich mir wohl vorstellen. Oder ein mittlerweile erarbeitetes Wir-Gefühl, wobei ich auch Adrian nicht absprechen wollen würde, dass er es auch erreicht hätte, bis hierhin, wenn er es noch nicht schon gehabt hat. Wie erfolgreich das Ganze mit Adrian jetzt bis hierhin gewesen wäre, ist leider, steht ein bisschen in Stern. Also der Wechsel von Stefan Kremer, den als richtig zu erweisen, fällt mir deutlich leichter als den Wechsel von Adrian Alipur weg.
Stefan Kremer zu Ernst Mindor.
Ja, genau, damals zu Ernst Mindor. Ja, der ist ja auch so mehr oder weniger, naja, aus dem Nichts, da war ja schon eine größere Negativserie hinterher, aber Geschichte Menschenfänger und überzeugende Kraft und so, aber dann halt nicht so. Also den Wechsel, den kann ich besser, schneller und einfacher logisch darstellen und sagen, jo, das ist richtig gewesen, als das, was man mit, wie man es mit Adrian gemacht hat und ob das jetzt wirklich auch 100% effektiv war und also das Nonplusultra, das wage ich zu bezweifeln, ist zu stark gesagt, aber kann ich auf jeden Fall nicht 100%ig garantieren oder bestätigen, denn wir müssen ja auch einfach so sagen, und da kommen wir auch noch ein bisschen drauf, dass auch wenn wir zwischendurch, und so hast du es ja auch geschrieben, herausragenden Fußball gespielt haben, es ja gerade Richtung Winterpause einfach auch dramatischer wurde und halt auch wieder instabiler und inkonsequenter Fehler aufgetaucht sind, wo man sich fragt, wo kommen die denn plötzlich wieder her? Da sind plötzlich ganz alte Macken, die man früher schon in der Mannschaft immer hatte, also schon vor 10 Jahren, sind heute wieder in der Mannschaft drin. Und da fragt man sich, ist das alles so richtig gelaufen? Aber grundsätzlich, also ich habe jetzt mit Sicherheit nicht den Thread im Forum aufgemacht, schmeiß den Trainer raus. So, das
Also ich finde den Vergleich mit Stefan Kremer zu Ernst Mindorf interessant, ehrlich gesagt, weil das würde ich jetzt eher nicht so sehen. Der Schritt von Ernst Mindorf zu Adrian Alipur, den würde ich unterschreiben, wenn du sagst, das hat 100% funktioniert und das war der richtige Schritt.
Den hatte ja nicht der Verein in der Hand.
Nee, das stimmt.
Das hat Ernst Mindorf.
Weil Ernst Mindorf war zu der Zeit ja der Verein.
Das können wir eben,
genau. ich rede immer wirklich sehr oft und sehr schlecht über Ernst Mindorf. Ich glaube, dass er viele gute Sachen im Verein gemacht hat. Dieses Aufbrechen von Strukturen, so von wegen zweite Mannschaft, U19, U17 zu erster Mannschaft und so. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Trainertechnisch, hat er sehr viel, sehr schlecht gemacht. Und deswegen da auf jeden Fall komplett richtig, der Adrian Alipur einen Typen dann reinholt, der dich eigentlich auch menschlich dann abholt, mitnimmt und wertschätzt. Und das kann ich mir echt, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, dass ein Ernst Mindorf in der Kabine steht und da wirklich versucht, dann menschlichen oder irgendwie Spieler mitzunehmen und da irgendwie an Problemen zu arbeiten. Das kann ich irgendwie mir nicht vorstellen. Mag natürlich sein, vielleicht.
Das war nicht seine Aufgabe, mit Amateuren zu sprechen.
Ja, genau. Deswegen.
Deswegen so habe ich ihn ja auch nicht erwähnt, sondern damals, also wie gesagt.
Deswegen aber mit Kremer. Ja, Kremer, absoluter auch Blender gewesen, muss man ja fairerweise auch sagen. Aber ja, mit Ernst Mindorf wurde es ja danach auch nicht wirklich besser, meiner Meinung nach. Ja, wir haben ein paar Spiele gewonnen in der dritten Liga, aber ob das jetzt so.
Man hat dann den Hauptmann Mindorf holen wollen und den hat er halt nach außen auch präsentiert, dass die Mannschaft das nicht zu 100% geschluckt hat, ist auch Fakt. Aber ich finde schon, dass er, also für das, was er da machen musste, einen gewissen Erfolg auf jeden Fall hatte, den Krämer wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt nicht mehr eingefahren hätte. Ja, das muss man auch so sagen.
Ja, gut, von mir aus. Das kann er haben. Von
ohne, dass, es, dass es mir irgendwie nahestehen würde, jetzt Ernst Middendorp irgendwo loben zu wollen.
Ja.
Und lass uns das Thema jetzt beenden.
Ja. Ich finde halt schon, dass der Schritt trotzdem richtig war. Ich mag Adrian Adipur nicht auch wohl ganz gerne, muss ich sagen. Das ist halt so auch das Problem. Deswegen fällt mir das vielleicht ein bisschen schwer auch, so richtig einzuordnen, weil wir müssen schon, es sind viele richtige Sachen gesagt worden, auch nach der Entlassung, so von wegen, ja, auch in der Rückrunde letzte Saison, er hat ergebnistechnisch geliefert, Fußball ist Ergebnissport, ne, heißt es ja dann immer, und wenn du die lieferst, ist alles in Ordnung, das ist scheißegal, wie du spielst, du kannst so Trümmer spielen, wie du willst, wenn du zwar nur gewinnst das Spiel in Norderstedt, immer noch bestes Beispiel, was du 5-0 eigentlich verlieren musst, gewinnst du irgendwie 2-0, ist absurd, aber wenn das so passiert, alles in Ordnung. Er hat den Landespokal gewonnen, auch alles in Ordnung. Dass wir das Spiel auch nicht auch hätten verlieren müssen, zwingend. Auch egal, du hast das Spiel gewonnen. Wir sind im DFB-Pokal dadurch, dass wir dieses Sieg geholt haben. Davor Spiele gewonnen durch Elfmeterschießen, ne? Auch alles okay. Aber ja, dann hat das jetzt nicht mehr so gut funktioniert in der Hinrunde, dass man dann nach 3 Spieltagen sagt, okay, wollen wir uns nicht weiter angucken, ist absurd. Eigentlich, weil nach 3 Spieltagen ist es halt fraglich, ob dann halt schon so eine spielerische Entwicklung zu erkennen ist. Aber wenn dann auch halt gesagt wird, ja, Möppner Weg und so, auch eine Sache, die ich auch gerne mal analysiert oder erwähnt haben oder erläutert haben möchte, was das jetzt genau ist, dass er den nicht so mitgeht, wurde, glaube ich, auf der Mitgliederversammlung gesagt, ja, weiß ich auch nicht so hundertprozentig. Ich meine, er hat immerhin einen Julius Pünd ins Tor gestellt, wo er Ernst Middendorp noch Ben Schmidt ins Tor gestellt hatte. Fairerweise muss man sagen, er stellt dann aber auch junge Meppner dann immer auf Positionen hin, die nicht ihre Spielweise sind. Luca Prasse dann, er hat ja dann auf Dreierkette umgestellt. Luca Prasse musste Schienenspieler sein, war nicht so sein Ding. Hat das gut gemacht, absolut, will ich nicht schlecht reden, hat er gut gemacht. Aber ein Beniemann hat ihn dann offensiv aufgestellt, auch ein Niklas Wessels hat wieder seine Chancen bekommen und so. Und keine Ahnung, wie dann mit den U19-Spielern umgegangen wird, so. Von Beniermann, er ist ja U17-Trainer, der wird das wahrscheinlich dann ein bisschen besser machen und einschätzen können. Er ist ja auch immer bei der U23 dabei. Wenn ich da bin, ist er auch immer da. Dann sehe ich ihn immer. Und wahrscheinlich auch beim paar Auswärtsspielen U19, U17 mit Sicherheit auch. Das heißt, da, wobei ich, Alipo war ja auch bei der zweiten öfter mal dabei, also so ist es ja nicht. Ja, aber der Fußball, den Beniermann spielen lässt, der ist ansehnlicher als der, den Adipur hat spielen lassen in dieser Saison auf jeden Fall und hätte besser werden können, aber trotzdem, ne?
Genau,
dieser gute Fußball, der gezeigt wurde, fraglich, ob das mit Adipur auch so funktioniert hätte.
Genau, aber es ist auch fraglich, ob es nicht funktioniert hätte.
Das ist klar.
Diese Chance hatte er gar nicht, diese Saison zu beweisen, das hast du auch vollkommen richtig gesagt. Und das ist halt auch das, was ich so ein bisschen schade finde. Und deswegen ist das für mich halt so ein bisschen in der Schwebe und fällt mir halt wirklich nicht einfach zu sagen, einfach locker zu sagen, dieser Wechsel war absolut richtig und wichtig und perfekt.
Ja.
Weil ich halte, anders als sein Vorgänger, einen Adrian Alipur nicht für vollständig und unwollend unbelehrbar. Nee. Da wäre vielleicht dann noch ein bisschen was möglich gewesen. Aber gut,
ja, das weiß man halt nicht.
Genau,
das weiß man von außen überhaupt nicht einzuschätzen.
Genau. Das kann ich mir auch nicht anmaßen. Das ist halt dann auch mein Problem da. Nur fällt es mir halt schwer, gerade im Vergleich mit den vorigen Trainern und mit den Figuren, die da waren, auch einem Rico Schmidt, fällt mir da halt der Abgang, den Abgang einzuordnen, viel schwieriger. Das muss ich einfach sagen. Und das gut.
Vielleicht aber auch so ein bisschen, man hat früher zu spät gehandelt, hat man jetzt gesagt, dann handeln wir jetzt mal früher. Ja, ist keine Ahnung.
Aber so oder so war es auf jeden Fall zu früh. Und das hast du auch richtig gesagt, die Geschichte mit dem DFB-Pokal brauchen wir jetzt aber nicht nochmal hochkochen. Machen wir weiter.
Heimspiele waren doch größtenteils sehr, sehr stark. Muss man ja auch
sagen, was die Fans honoriert haben mit unglaublichen Besucherzahlen. Muss man ja einfach mal so sagen.
Ja. Die falsche 9 hat irgendwie so eine Statistik gemacht. Da waren wir, glaube ich, auf Platz 3 irgendwie so. Punktschnitt zu Hause. Platz 1 Bayern. Platz 2 Offenbach, glaube ich. Und dann kamen wir, oder Platz 4 oder so, irgendwie mit 2,2 irgendwas. Mhm. Und richtig, richtig stark natürlich. Ich hätte gerne gesehen, die schlechtesten Auswärtsspieler. Mal gucken, ob wir da auch irgendwie in den Top 10 gewesen wären. Oder Flop 10. Das wäre vielleicht auch interessant gewesen. Aber ja, es wurde richtig geiler Fußball gespielt, leider nur zu Hause, also größtenteils nur zu Hause. Wir haben auch schlechten Fußball zu Hause gespielt und so. Aber ja, die Heimspiele und die Zuschauerzahl ist überragend. Auch die Unterstützung der aktiven Fanszene ungebrochen. Natürlich sowohl heim als auch auswärts. Also ein Zuschauerschnitt jetzt, glaube ich, von 5.900 oder so. Ja. Und das halt zu 95% ohne Auswärtsfans. Ist schon krass.
Fair und ehrlich, muss man aber auch sagen, ich glaube, das ist ein Durchschnitt, der wahrscheinlich zum Ende der Saison ein bisschen nach unten korrigiert
wird. Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein. Ja, jetzt das erste Spiel ist gegen Oldenburg. Da wird es nochmal
hochgehen. Da wird die Hütte nochmal voll sein, genau. Da wird man wieder morgen schubbern und sagen, Mensch, hier, geht genauso weiter wie vorher. Ja. Aber ich glaube,
ist, da glaub muss ich man auch halt das einzige Spiel im nächsten
logisch,
Jahr,
logisch, so krass ist. Genau, logisch drauf gucken und sagen, nee, da werden wohl mehr zu Hause bleiben, gerade wenn die Krone im Prinzip schon vergeben ist.
Genau, Lübeck wäre noch so ein Fakt, aber die haben wir ja schon zu Hause gehabt. Ja, haben wir ja schon gehabt, deswegen. Ja. Da spielen wir halt in Lübeck. Ist halt die Frage, wer kommt noch zu uns, wo wir auswärts gespielt haben, wo groß ein großer Verein war. Und gut, großer Verein, Regionalliga, ist ja schon ein Gag an sich. Aber halt, ne, es gibt halt nur dann halt, VfB Lübeck, VfB Oldenburg, Kickers M, nur uns halt, ne? So in der Regionalliga, wo man halt sagt, okay, da kommen auch tatsächlich Fans hin. Dann gibt's halt natürlich Bremer SV so ein bisschen, die haben aber auch schon gehabt, wo da auch ein paar mitkommen. Oder halt Havelse, keine Ahnung, ich glaube, waren da Auswärtsfans da? Nee, oder? Aber gut.
Nee.
Deswegen, aber auch alles schon Heimspiele gewesen, deswegen, es wird runtergehen, das ist Fakt. Ich habe aber auch so, wurden ja auch auf Facebook oder Instagram, ich weiß gar nicht mehr, wo auch geschrieben, so, jo, Zuschauerschnitt geht auf unter 3.000 runter.
Und ja, das
bezweifle ich. Ja, das habe ich auch gesagt, das ist halt ein bisschen Quatsch.
Ich glaube so 4.500 oder so.
Ich lehne mich jetzt mal raus und sage, wir werden kein Spiel unter 3.000 Leuten in der Emsland Arena sehen.
In der Emsland Arena?
Da vielleicht schon.
In der Hensch Arena.
Wenn der HSG Nordhorn-Lingen da spielt, dann glaube ich schon, dass da unter 3.000 kommen. Aber im Emsland Stadion natürlich nicht, genau.
Ja.
Nee, ich glaube halt wirklich, dass selbst wenn es nur noch um die goldene Ananas und so, wie man sagt, geht, dann werden trotzdem 4.500 mindestens da sein.
Ich wollte gerade sagen, wir spielen ein bisschen Seilspringen mit der vom Finanzvorstand angedachten ausgerechneten Durchschnittsfanzahl mit den 4.500. Da werden wir ein bisschen
kann sein.
Seilhüpfen mitspielen und mal ein bisschen runtersteigen. Und dann
ich schätze mal, so über die ganze Saison, über diese ganze Saison gerechnet.
Bist du bei den 4.500
dann? Also wahrscheinlich
höher, bist du bei 5 sogar, weil du ja die 5.900 jetzt schon stehen hast.
Eben, so, ganz genau. 5.500 wären es am Ende. Ich glaube, 5.500 waren es letzte Saison, wenn ich richtig in Erinnerung habe.
Oder was? Ja, okay, also ich sage auf jeden Fall, der Durchschnitt wird weniger als letzte Saison.
Ja, das safe, das will ich auch sein. Deswegen, ich überlege gerade, aber 5.500 kommt mir jetzt so ein bisschen wenig vor, letzte Saison, aber kann natürlich auch sein, dass es dann halt so war. Weil ich glaube, da hatten wir auch in der Hinrunde deutlich schlechteren Schnitt, da hatten wir, glaube ich, auch mal unter 5.000, zwei Mal oder so. Das war jetzt, ist schon das Grundniveau deutlich höher. Da war die Euphorie auch am Anfang klar, so wo man heißt, jo, geil, Chat bleibt oder kommt und Marek Janssen bleibt, wir steigen auf. Ne? Eigentlich auch die klare Marschrichtung und so hat man die Euphorie eigentlich auch mitgenommen. Dann war der Saisonstart halt schwach und jetzt sind die Auswärtsspiele schwach, aber zu Hause läuft es gut. Aber naja, jetzt ist man doch weit davon entfernt und schauen wir mal. Ist halt, ich glaube halt, es ist nicht ganz so wichtig, wer kommt, außer es ist halt die vier, die genannt sind. Dann kommen noch immer ein paar Eventis mehr. Aber ich sag mal so, der Grundstock an Fans könnte so, es sind so 4.500 und dann bei gutem Wetter sind es dann vielleicht 5. Vielleicht auch mal mehr. Kommt immer drauf an. Wenn wir jetzt alles verlieren, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir unter 3 sind. Aber davon würde ich jetzt.
Das glaube ich auch nicht.
Nee, das glaube ich ehrlich gesagt. Nee. Also beides nicht. Will ich also als verlieren
unter 3. Also, kein Hinweis an die Mannschaft, das auszuprobieren. Nur an dieser Stelle sei dazu gesagt. Ja, wenn du so schön unter positiven Besonderheiten die Heimspiele hast, dann kann ja unter den negativen Besonderheiten nur Auswärtsspiele stehen.
Ja, logisch. Viele Unentschieden haben wir aufgeschrieben. Nein. Nee, Auswärtsspiele ist halt doch, und da muss man sagen, das ist vielleicht auch was, wo sich Trainerteam und Mannschaft zusammenraffen müssen, um da halt mal den Punkt zu finden, warum das so ist. Warum spielst du zu Hause, egal gegen fast, also, ja, wir haben auch normalerweise immer so, ja, man tut sich immer schwer, das sind scheiß Plätze und scheiß Mannschaften, die sich immer nur hinten reinstellen, wenn der erstmal Meppen kommt und so, ja. War ja am Anfang der Saison auch nicht so. Da haben sich Leute hinten reingestellt, wir haben trotzdem die Tore gemacht. Trotzdem, jetzt funktioniert das aktuell nicht mehr. Das ist schon so, aber das ist jetzt ja dann egal, ob heim oder auswärts. Woran liegt es, dass wir zu Hause 4-0 gewinnen gegen den Tabellenführer, aber gegen Todesfelde oder in Todesfelde dann 0-0 spielen? Oder halt wenn wir gut spielen wie gegen Phoenix Lübeck, dass wir in der letzten Minute dann die Gegentore kriegen. Der zweite Punkt übrigens bei negativen Listen, deswegen können wir das vielleicht zusammen abhandeln, weil diese späten Gegentore, ja doch, eigentlich nur zu Hause, nur auswärts fangen. Zu Hause habe ich jetzt nur das Norderstedt-Spiel im Kopf, wo das passiert ist. Aber ja, es wird immer gesagt, die Mannschaft ist so jung und unerfahren und bla und blub. Kann ich so langsam auch nicht mehr hören, weil wenn man halt gegen eine Uda, wenn man in die Mannschaft, ich meine, die Mannschaft ist jung, das ist schon richtig. Aber erstens ist sie älter als letztes Jahr und gefühlt hat es letztes Jahr besser funktioniert, was solche Spiele angeht. Und wenn du halt 4-1 gegen zum Beispiel Werder Bremen 2 verlierst, die sind, Spoiler-Alarm, jünger als du. Oder sind jünger als die Mannschaft bei uns, dann ist das halt ein Punkt, das kannst du mal als Ausrede nehmen, wenn du wirklich gegen eine abgezockte Mannschaft und so spielst, aber wenn du halt in der letzten Minute einfach scheiße verteidigst, ist das nicht irgendwie Erfahrung, die fehlt, sondern es ist einfach Qualität, die fehlt.
Naja, gegen die Jugend hat man ja jetzt auch gerade ganz aktuell wieder was getan und so ein bisschen den Old Man eingekauft.
Ja. Finde ich aber gut.
Willkommen in der SVM-Familie, Rick Zenger.
Ja.
31 Jahre. Ach, das ist eine Zahl, die habe ich, also die ich in den letzten Jahren häufiger gelesen habe, die hat mir dann nicht so viel Freude bereitet hinterher. Er ist jetzt da, eines
Aber genau so einen brauchst du doch auch. Jetzt brauchst du einen, der die jungen Wilden so ein bisschen führt, der ein bisschen dann das Heft des Handels in die Hand nimmt. Und wenn du in Drochtersen, Assel dann einzeln führst, dann auch diesen Sieg dann auch irgendwie nach Hause
bringst. Ich hoffe, er ist auch so ein Sympathisant wie, also zum Beispiel, der mir da einfällt, ein Richie Sugutapasu,
ja.
Der halt auch ein geiler Typ war.
War, glaube ich, aber kein so ein Führungsspieler.
Kein Führungsspieler, aber alter Mann dann halt.
Ein alter Mann,
auf jeden Fall. Seine Erfahrung mit in die Mannschaft hat einfließen lassen. Das ist halt eine der Namen, der mir dabei einfällt.
Ja.
Auf andere gehe ich gar nicht erst ein.
Besser nicht. Nee, deswegen. Also ich bin auch guter Dinge. Erik Zenger, eine interessante Vita auf jeden Fall. Ja. FIFA Einschuss gewesen. Das ist immer so ein bisschen, das sind die Lücken im Lebenslauf, die ein Arbeitgeber natürlich nicht so gerne sieht. Aber nee, ich bin da guter Dinge.
Jeder so Arbeitgeber kann sich heute die auf die Lücken hinzuweisen nicht mehr erlauben. Hashtag Fachkräftemangel.
So, auch beim SVM. Ja, nee, das ist auch so. Wer kommt auch schon freiwillig? Wer eine tadellose Laufbahn hat, wer kommt freiwillig in die Regionalliga Nord? Sind wir mal ehrlich. Ja, das ist halt so. Ich meine, da ist
der Regionalliga West mal blöd gesagt.
Ja, also genau. Gehst du eher dahin. Regionalliga West verdienst du A, mehr Geld wahrscheinlich und B, sind das alles attraktive Vereine. Und wenn du halt in die Regionalliga Nord gehst.
Also allein auch, wenn du da spielst, es sind schon attraktivere Vereine und alles, was rund um dich zuliegt in diesem Ruhrpott, ist ja halt nochmal attraktiver. Die gucken ja auch Zweitliga- und Erstligamannschaften auf dich.
Ja.
Wenn du was erreichen willst, gut, mit 31 wahrscheinlich nicht mehr.
Eben, ja.
Aber.
Ja, ich meine, wir müssen ja nicht, auch ein Sander van Looy hatte Vereinslosigkeit und so und er hat ja doch gut funktioniert bei uns, von daher, das muss ja auch kein Negativ sein. Ich bin guter Dinge, der macht jetzt hoffentlich das halbe Jahr fit.
Verpflichtung.
Eigentlich eine Position, auf der wir ja keine Schwächen aktuell oder keine Probleme aktuell haben. Aber gut. Ja, deswegen, Erik Zenger macht sich jetzt das halbe Jahr noch fit, gewöhnt sich an uns, gewöhnt sich an die Spielweise. Und nächstes Jahr steigen wir mit ihm auf, ganz einfach.
Er als Torschützkönig. Herzlich willkommen.
Ja, ist, glaube ich, eher einer, der so die WDF-Sef-Position einnimmt, mehr so zentrale, also defensives, zentrales Mittelfeld.
Muss mir gar so böse Kommentare sagen. der die WDF-Sef-Position einnimmt. Nein,
auf der Bank, meinst du?
Sind wir schon bei den Kategorien, oder? Auf der Bank wollte ich nicht sagen, aber ich weiß nicht, ob wir noch einen brauchen, der das Spiel stört.
Ein bisschen hart, aber. Nee, aber ich meine, von WDF-Sef hat man sich das ja auch so ein bisschen erhofft, so die letzten zwei Jahre so, dass er dann auch so die Kapitänsrolle übernimmt. Hat er auch so ein bisschen gemacht, fand ich schon, aber es fehlte dann vielleicht doch spielerisch ein bisschen was. Und jetzt noch umso mehr. Ich meine, letzte Saison hat er deutlich mehr gespielt. Diese Saison ist ja auch immer ein Zeichen dafür, dass es dann nicht mehr so gut funktioniert. Aber ich glaube, er gibt jetzt, ich weiß noch, ich hatte, als ich noch nachgeschaut habe, so beim Kicker, als seine Verlängerung bekannt gegeben wurde, wo es dann auch hieß, er steigt mehr in Scouting ein und so. Und das ist wahrscheinlich auch was, wo er nächstes Jahr dann auch voll einsteigen kann, würde ich mal so
tippen. Aber voll einsteigen, wir sind ja jetzt eigentlich schon mittendrin, über die Kollegen zu sprechen.
Ja, ich habe noch späte Gegentore erwähnt, aber ja, haben wir eigentlich auch schon alles zu gesagt, gerade auswärts, ne? Letzte Minute haben, ich glaube, 5 oder 6 Punkte sind quasi uns dadurch verloren gegangen, dass wir halt dann irgendwie nicht on point waren und so, und das ist dann auch eine Frage der Qualität. Und so. Aber ja, gut, kommen wir zu den Spielern, genau. Ich hoffe, ich habe alle diesmal drauf. Ich habe vorhin schon gesagt, ich hätte fast zwei vergessen, Felix Lange und Leon de Mai, weil die bei Transfermarkt dann nicht mehr stehen als aktive Spieler, logischerweise, weil die ja schon weg sind. Und deswegen Ich habe wieder Kategorien gemacht, die sind, über die diskutieren wir natürlich auch noch. Aber ich habe jetzt, wenn der oben in einer Kategorie steht, dann heißt das nicht, dass der da der Beste oder Schlechteste ist, habe ich auch schon gesagt.
Ja, ich sehe schon was, worüber wir diskutieren können, ja.
Ja, ist doch schön. Gut, fangen wir an. Gute Leistung, aber habe ich die Kategorie mal wieder genannt. Auch wieder wie die letzten Jahre. Ich habe da nichts dran verändert. Da habe ich zuerst Julius Pünd. Und wenn da irgendwelche Zahlen nicht stimmen, dann tut mir das leid. Ich habe das bei Transfermarkt dann geguckt. Aber da sind alle Wettbewerber mit drin sozusagen, weil Kicker ist, glaube ich, nur Liga drin. Deswegen müsste das eigentlich passen. Aber 23 Einsätze, 2070 Minuten, 29 Gegentore, 8-0. Warum er jetzt in dieser Kategorie ist, beim letzten Mal war er, glaube ich, in wichtige Stützen mit drin, ist Julius Pünd theoretisch auch noch. Aber ich wollte ihn trotzdem etwas runterstufen, weil diese Saison nicht so ganz gut war, fand ich. Also zwischenzeitlich wirklich überragende Paraden gehabt und da wirklich auch mal die Null gerettet und auch den Sieg gerettet zu Hause. Aber auch das eine oder andere Spiel gehabt, wo dann so ein kleiner Klops drin war und dadurch dann halt auch ja das eine oder andere Spiel verloren gegangen ist. Ne? Das liegt natürlich dann nicht immer nur an ihm, weder wenn wir gewinnen, noch wenn wir verlieren. Das ist immer Mannschaftsleistung und so. Aber wenn man dann halt, letztes Jahr waren es, glaube ich, der hat ja da auch logischerweise, passt ja dann der Vergleich, letzte Saison war es ja quasi die Rückrunde, die er gespielt hat, jetzt ist die Hinrunde, da waren es 8-0, letztes Jahr war es, glaube ich, 13-0. Zeigt ja dann auch so ein bisschen, dass es dann ein bisschen, ja, etwas, ja, bergab ist das falsche Wort, aber in seiner Entwicklung ist nicht stoßstracks nach oben. Genau, es stockt ein bisschen. Deswegen, absolut geiler Typ. Ich hoffe auch, dass er nächste Saison noch Vertrag hat, bei Transfermarkt steht es, glaube ich, noch so.
Ich meine, wenn
immer noch ein sehr, sehr guter Torwart.
Wenn man das so durchliest, halt auch 23 Einsätze, also ja, alle heißt quasi Eigentlich immer am Platz gewesen, das können nicht viele von sich behaupten, aber 29 Gegentore ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Ne?
Das ist mehr, 29, ja, stimmt.
Sind mehr als ein Gegentor pro Spiel, das ist schon...
Sind die 7 Tore aus dem DFB-Pokal logischerweise auch mit drin, natürlich. Ne?
Ja, also okay, du meinst, wir können ein bisschen relativieren,
ja,
sind 22 Gegentore, das ist knapp unter 1 pro Spiel, ja, okay.
Ja, also, klar, wir haben 2-mal richtig auf den Sack bekommen, das war 4-1 gegen Bremen 2 und 7-1 gegen HSV 1, also Nordclubs liegen uns nicht so, ist in der Regionalliga Nord immer blöd. Nee, aber das waren, glaube ich, so die einzigen, wo es natürlich auch hart auf den Sack gehen, sonst waren es dann maximal dann so 2
Gegentore. Die Kategorie kann ich ansonsten
bei ihm 3 Gegentore hat man nicht oder so.
Na, egal. Gut unterschreiben. Ich finde halt auch, eigentlich macht er einen Top-Job. Letzte Saison tatsächlich noch ein Stück besser als jetzt. Deswegen ist ja auch nichts dagegen zu sagen, reiß dich am Riemen, dann wird das schon wieder.
Ja, genau. Gut, der nächste, Luis Spreckelmeier. Hätte ich auch höher eingestuft, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. 12 Einsätze, 1193 Minuten, ein Tor, eine Vorlage, 6 gelbe Karten, lange verletzt, deswegen in dieser Kategorie mit drin. Er hat sich seine 5. Gelbe clevererweise im Spiel gegen St. Pauli abgeholt, dass man dann sagt, okay, jetzt war 12 Wochen verletzt. Das Nichtspiel setzt er aber aus wegen 5. Gelbe übrigens. Das fand ich noch sehr witzig, als das auch im Vorbericht irgendwie stand. So, ja, Luis Spreckelmeier hat 5. Gelbe, deswegen spielt er nicht. Okay, sein Bein ist ab, aber nö, 5. Gelbe. Nee, also Symbiosebandriss oder so ähnlich. Sehr, sehr unschön. So, hat jetzt heute, glaube ich, auch im Testspiel gegen Duisburg wieder gespielt und ist jetzt wohl für die Rückrunde auch wieder fit. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht nach dieser Verletzung, wo es dann halt, ich glaube, auch Mitgliederversammlung hieß es dann, ja, der ist beim Trainingsauftakt wieder dabei, wo ich denke, ganz ruhig bleiben, bitte. Haben wir bei Luka Tankulic damals auch gesagt,
dann hat der Wasser genau, gestiegen. Da war kurz vor Saisonende, im Abspann war er noch zu sehen, der Tanku.
Richtig. Ja, deswegen krieg ich dann immer Plack, wenn es dann heißt, ja, locker wieder. Weil vor allem, er hat gesagt, er ist dann wieder fit. Du sagst gar nichts als Spieler. Das sollen bitte Ärzte sagen. Weil Spieler wollen natürlich sofort wieder.
Ich kann raus, dann bein ich hier noch.
Ja, genau. Ja, die wollen natürlich sofort wieder auf den Platz. Die müssen aber gebremst werden. Du darfst einem Spieler nie vertrauen. Er sagt, ich kann wohl spielen. Das ist kein Problem. Auch bei, ist ja diese Sache bei Kopfverletzungen im Fußball und so. Die sind ja kurz draußen und so, dann werden die kurz behandelt. Und egal, wenn du ihn fragst, ist alles gut? Kannst du spielen? Ja, klar, logisch. Ja, dass der dann irgendwie aber Gehirnerschütterung und so hat, das ist natürlich egal. Die sind voller Adrenalin und so.
Ich kann spielen.
Auf die darfst du nicht hören. Da muss bitte ein Arzt dann sein Okay geben. Dann bin ich auch dabei. Also ich will Luis Spreckelmeier mal so schnell wie möglich wieder am Platz sehen, weil diese späten Gegentore, glaube ich auch, dass da halt so ich glaube, alle diese Gegentore haben wir auch erst gekriegt, seitdem Spreckelmeier halt verletzt raus war. Ich glaube schon, dass der so ein wichtiger Stabilisator in der Defensive wohl ist und in der Viererkette.
Ja.
Von daher bin ich froh, wenn er wieder spielt und das könnte auch wieder dafür sorgen, dass wir dann zumindest 5 Punkte mehr haben, dass solche Gegentore nicht mehr passieren. Ja.
Gute Leistung, aber Daniel Haritonov habe ich noch mit drin.
Finde ich schwierig. Muss ich so gelten lassen, wenn ich mir deine 4 Kategorien so angehe?
Ja, das kannst du was anderes sagen.
Ja, genau. Daniel Haritonov, ich hätte ihn, und das ist jetzt, wird jetzt schwierig, wenn ich deine Kategorien aufnehme, dann hätte ich ihn unter konstant gesetzt. Das Problem ist halt, er ist halt konstant besser geworden.
Ja.
Am Anfang der Saison halt noch ein bisschen schwächer. Mittlerweile würde ich ihn halt sogar wirklich als wichtigen Spieler ansehen.
Absolut.
Und deswegen ist gute Leistung, aber ein bisschen schwierig. Und du musst halt so dieses Mischwerk dann ansehen. Und dann hätte ich ihn auf konstant gesetzt, weil also
ja,
nach oben hin, wenn das so weitergeht, dann kann ich irgendwann sagen, Daniel, it's lonely at the top.
Also 15 Einsätze, ich mach noch mal eben, 1203 Minuten, also quasi mit 3 Einsätzen mehr, 10 Minuten länger als Luis Spreckemeyer. Also hat man auch gesehen, dass er dann auch öfter mal sonst ausgewechselt wurde. 2 Tore, 2 Vorlagen, 1 gelbe Karte.
Eine gelbe Karte?
War aber auch zum
Verkauf angeboten. Was nehmen wir mit Spielern, die nur 1 gelbe Karte? Das ist ja lächerlich.
Aber es war diese Saison deutlich wenig gelbe Karten. Ja, dafür haben wir ordentlich rote geholt. Aber Haritonov auch etwas länger verletzt. Er hatte ja seine Blinddarm-OP und ich glaube, das war die einzige längere Verletzung. War, glaube ich, auch wie 6 Wochen raus und so. Von daher hat er auch noch einen Einsatz in der U23. Das habe ich mir bei anderen Spielern aufgeschrieben, bei ihm irgendwie nicht mehr. Wahrscheinlich, weil ich da erst angefangen bin und mir später erst eingefallen habe, ja, okay, kann ich eigentlich auch mitmachen. Sorry, er hat auch noch mal 60 Minuten in der 2. gespielt. also die können wir auch noch mal oben drauf rechnen. Ich finde schon, wenn er wirklich nicht verletzt gewesen wäre, hätte ich vielleicht sogar eine wichtige Stützen gemacht. Konstant wäre aber auch ein guter Punkt gewesen, weil er wirklich konstant besser geworden ist. Er hatte letzte Saison viele Klöpse drin, so ganz am Anfang und so. Da waren wirklich auch ganz schlimme Dinger dabei. Diese gab es in dieser Saison, glaube ich, gar nicht mehr. Hat dann am Anfang der Saison war er dann unser torgefährlichster Spieler, hat in den ersten 3 Pflichtspielen, glaube ich, dann auch seine 2 Tore gemacht. Und das als Rechtsverteidiger. Und ich finde, oder als Linksverteidiger, als Außenverteidiger so. und ich finde schon, dass Harry den Schritt, den Pünz so ein bisschen zurückgemacht hat, er definitiv nach vorne gemacht.
Volle Pulle. Also ich musste mich ja dann auch tatsächlich in der Saison erst daran gewöhnen, dass ich es gut finden muss, wenn dann Harry Thun auf dem Platz steht.
Dass Haritonov auf dem Platz steht, wo es sich ungewöhnt,
ja? Ja, genau, dass ich dann damit positiv gestimmt bin, auf jeden Fall. Weil ich immer gedacht habe, also für letzte Saison noch so gewohnt.
Mm. Ja, naja. So, jetzt kommen wir zu wahrscheinlich der ersten diskutablen Szene, für die du anprangern willst, aber ehrlich gesagt,
tatsächlich nicht.
Okay, Christopher Schepp, gute Leistung, aber 23 Einsätze, 1212 Minuten, 5 Tore, 3 Vorlagen, 1 gelbe Karte. Weil, gute Leistung, aber genauso viele schlechte Leistungen, könnte ich jetzt sagen. So. Weil gute Leistung, ich meine 5 Tore und 3 Vorlagen, dafür, dass es dann halt auch irgendwie die ersten 10 Spiele gefühlt, alle Spiele gemacht. Gehe ich mal von aus, weil Pünd hat alle Spiele gemacht und dann ist 23 wohl der Benchmark. Am Anfang gefühlt die ersten 5 Spiele überhaupt nicht auf dem Platz gewesen, dann aber so eine kleine gute oder eine richtig gute Phase gehabt. Zwischenzeitlich dann mal wieder Hochs und Tiefs und so, deswegen, ja, gute Leistung, das, aber ja, auch schlecht.
Das ist auch wohl so, also ich meine gerade, was den Abschluss angeht, da ist Christopher Schepp, da ist noch Luft nach oben, und Spoiler-Alarm für die nächste Kategorie, aber ich finde schon, dass er halt im Spiel selber halt häufig viel wichtige und gute Szenen hatte, ich meine, er hat ja auch nicht die ganze Zeit durchgespielt, in den Spielen, er ist ja häufig rausgenommen worden, ist dann ausgewechselt worden.
Oder eingewechselt,
Das merkte man auch so 2. Halbzeit, das war dann immer nicht so sein, so blöd.
Da merkte man
wirklich, wie die Leistung von ihm abfiel und da war es schon auch wichtig, ihn rauszunehmen, aber umso wichtiger war meist in der ersten Halbzeit, um dabei zu sein, um was vorzubereiten, um das Mittelfeld abzudecken.
Gefühlt fand ich ihn auch immer auf dem Flügel immer ein bisschen stärker, als wenn er dann im Zentrum gespielt hat.
Ist so.
Ja.
Das würde ich mit unterschreiben.
Das macht mir dann halt jetzt Sorgen, wenn es jetzt halt heißt, wenn Marek Jansen noch verkauft wird, Spoiler-Alarm, kommt drauf an, was Essen die nächsten beiden Spiele macht. Dann werden diese Verhandlungen ganz schnell wieder aufgenommen übrigens. Die Rot-Weiß Essen übrigens jetzt gerade 400.000 Euro eingenommen für den Verkauf eines Spielers. Also Geld ist da. Also nicht so kniepig sein. dann wird ja immer gesagt, ja.
Ich vermute, wir wollen nur 10% davon haben.
Reicht, glaube ich, ja. Und den Rest als Bonus dann. Nee, also ich finde, können wir vielleicht, wenn wir mal Marek vielleicht nachher sprechen, auch über diese Transferposse sprechen, wo der erstmal Meppen alles richtig macht, meiner Meinung nach aktuell. Deswegen, wo er gesagt wird, ja, das spielen wir mit Schepp vorne drin, wird dann ja auch so ein bisschen gemutmaßt, war jetzt ja auch im Testspiel gegen Duisburg, glaube ich, auch so, dass Schepp die Sturmspitze war. Ich meine, dafür sind Testspiele ja da, dass man es ausprobiert und so. Aber zum Beispiel Kickers Emden hat er ja auch gespielt, da war er aber auch im Flügel und Jonathan Wensing mehr so in der Sturmspitze. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert.
Bleibt halt abzuwarten, ob Christopher Schepp die Spitzenposition etwas besser liegt und es danach besser funktioniert.
Ach so, du meinst so ein bisschen ohne diesen großen Schatten.
Genau, von Marek. Weil also machen wir uns nichts vor, so oder so, letzte Saison wie diese, Marek Jansen war halt der Halbgott in Blau-Weiß.
Ja, aber da hat Schepp ja auch gut funktioniert letzte Saison. Oder besser.
Das ist richtig, aber ich meine, du bist auch hier nur als die Stütze von Marek Jansen wieder eingestellt worden. Also es klingt ein bisschen fieser, als es gemeint ist. Aber ich glaube, wenn er jetzt selber halt so die Number One auf dem Platz ist, was da Tore machen angeht, vielleicht macht der ganze Mann dann auch noch einen Sprung nach vorne. Das bleibt vielleicht abzuwarten. Ja. Also schon gute Leistung, aber kann ja noch besser werden.
Kann besser. Ja, ich hoffe bei allen. Selbst wenn Leute, die ganz in den guten Kategorien sind, die dürfen da ja, die können sich ja auch noch verbessern.
Ja.
Ja, kommen wir zu Luft nach oben. Das ist jetzt auch keine Kategorie, wo man sagt, die sind alle scheiße. Weil ehrlich gesagt, so nee, richtig.
Nicht alle.
Ja, ich finde ehrlich gesagt so richtig schlecht diese Saison, wo ich sage, oh Gott, sowas will ich einfach nicht mehr sehen. Da hätte ich jetzt eigentlich niemanden. Weil dann spielen die halt in der Regel eigentlich auch weniger. Und egal. Kommen wir vielleicht erstmal zu Adrian Lenz.
Ja, ich will genau, komme ich erstmal zu Adrian Lenz.
Ja, ich weiß, dass du wieder auf WDFSE rumhacken
willst. Nein, das ist gar nicht wahr.
Nee, aber ich meine, ich weiß noch, als wir in der dritten Liga unter Thorsten Frings, da habe ich so auf Chris Hemmler nun gehackt, wo ich dann gesagt habe, so ein Spielertyp, den will ich einfach überhaupt nicht mehr in Meppen sehen. Und sowas habe ich halt diese Saison nicht. Ne? Und ich meine, der hat sich in der Rückrunde dann ja auch getan und so, und die Saison danach wurde es ja auch besser mit ihm und so.
Das hat auch dann, okay, also sind wir jetzt erst bei Willi F. Seef.
Es hat ja keine Rangfolge. Ja, ich bin die Transfermarktliste von oben nach unten abgegangen.
Ja, ist ja gut. Das hat auch nichts mit der Person zu tun. Also ich glaube auch nicht, dass ich sagen würde, boah, den muss aus der Mannschaft rausschmeißen, weil der bringt die falschen Vibes, die falschen Ideen rein oder sowas alles. Das bestimmt nicht. Aber, er spielt halt nicht gut diese Saison. Also das ist,
teils, würde ich sagen.
Ja, aber ich sag mal, teils, okay, aber 85 nicht gut und 15 ist okay. Also
100 Minuten.
Nee, Prozent. Also 85% okay. Nicht gut und 15% sind okay. Und also ich bin wirklich, Willi F. Seef und ich, wir haben eine sehr lange, harte Lions-Geschichte zusammen. Ja, ich habe ihn am Anfang schon gehasst, ist zu viel gesagt. Mit Flex Seef hat er sich in mein Herz gegrätscht. Dann habe ich ihn wirklich auch abgefeiert eine Weile. Und er ist aber in dieser Saison einfach nicht gut drauf. Er ist nicht drin in der Saison. Er ist nicht drin in der Mannschaft,
so
gefühlt. Er ist auch so ein Fremdkörper auf dem Platz.
Da will ich, glaube ich, gar nicht widersprechen.
Und auch über ihn funktioniert wenig. Er ist wenig mannschaftsdienlich, manchmal in seinen Aktionen. Manchmal in seinen Aktionen, manchmal zu egozentrisch.
Ja, weiß ich nicht.
Ich möchte ihn nicht rauswerfen, aber ich brauche ihn auch nicht auf dem Platz sehen.
Also Willi F. Seef, 16 Einsätze, 774 Minuten, 2 Tore, 1 Vorlage, 1 gelbe Karte. Ja. Auch wahrscheinlich deutlich weniger, ich habe die Zahlen von letztem Jahr jetzt nicht mehr im Hinterkopf, aber deutlich weniger, da würde ich mich schon mal drauf einlassen als letzte Saison. Das Problem war häufig, entweder waren es die Starteinsätze oder wenn er reingekommen ist, wo es dann nicht so funktioniert. Ich glaube aber eher Startelf, wo er dann, ich sag mal, die erste Halbzeit gespielt hat, rausgegangen ist und dann in der zweiten Halbzeit wurde es besser. Aber ich meine nämlich auch, als er dann wenn er da mal eingewechselt wurde, dass er dann auch seine spielerische Qualität bringen konnte. Und das ist halt immer so finde ich halt immer so geil, wenn er halt so gesagt, boah, die Mannschaft ist so jung und so, wir brauchen auch ein paar alte Säcke, die dann halt auch so ein bisschen die Führung übernehmen und die dann auch Qualität bringen und so. Und ich denke mir so, halt, ja, kannst halt. Und das sind dann die gleichen Leute, die gesagt haben, boah, Alter, wie die SCF, ey, auf den habe ich gar keinen Bock mehr. Und dann Piosek und so, alles Trümmer und so, wo ich denke, ja, was jetzt? Also, ja, dass du nur gute Spieler willst, okay, aber du kannst ja nicht andererseits sagen, die Mannschaft ist jung, da müssen alte Leute rein. Und dann hast du da ältere Leute, die dann sagen, ja, nee, aber die will ich auch nicht. Ja.
Also ich sag mal so, um vielleicht damit schnell, in Anführungsstrichen, noch abschließen zu können, er ist ja in der Kategorie Luft nach oben und ich würde halt bei ihm in Klammern davor setzen, viel.
Viel Luft nach oben, okay, von mir aus. Gut, kommen wir zu Adrian Lenz, den ich ja gerade schon reinnehmen wollte. 12 Einsätze, 324 Minuten, 1 Tor, 1 gelbe Karte. Ja. Adrian Lenz war der erste Neuzugang quasi für die Saison. Aber ja, hat länger gebraucht, um in die Saison zu finden. Hat sich in mein Herz.
Einsatzminuten kannst du sehen, dass er sich sehr lange Zeit einen Lenz gemacht hat.
Oh, stark. Hat sich in mein Herz gespielt, natürlich, als habe ich, glaube ich, schon öfter mal im Podcast gesagt, aber immer wieder gern erwähnt. die Kindheitshelden und so, und der eine sagt Cristiano Ronaldo, Bastian Schweinsteiger, bla bla bla. Und Adrian Lenz hat so die Arme vor der Brust verschränkt und sagt, ich würde schon sagen Batman. Da dachte ich so, ich liebe diesen Mann. Genau die richtige Antwort. Auf diese Frage gibt's keine falsche Antwort, aber das war die richtige. Nee, und das fand ich schon super, deswegen auch eher so ein Ergänzungsspieler, der dann mal rein am Anfang der Saison noch eher reingekommen ist, um Zeit von Neo zu nehmen, gegen Ende dann aber auch reingekommen ist, wenn man halt so jemanden wie ihn braucht. Gegen Flensburg zum Beispiel auch sein Tor gemacht, von Anfang an gespielt auf der Außenposition. Hat mir sehr, sehr gut gefallen eigentlich immer, aber ist noch Luft nach oben, wenn man sich die Einsatzzeiten ansieht. Und ich schätze mal, da wird er auch unterschreiben, dass er dann eigentlich auch mehr spielen will. Aber gut, das liegt ja immer an einem selber. Die Konkurrenz auf den Außen, er sagt ja, er ist ja eher Schienenspieler. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das auch noch eine Position, die in Meppen gefragt war. Jetzt musst du dich eher als Rechtsverteidiger oder rechter Außen- oder rechter Flügelspieler orientieren. Ich glaube, dass für ihn dann die defensive Position besser ist. Und die ist halt nicht gerade schwach besetzt in Meppen. Von daher, ja, ist schwierig. Aber ich wünsche ihm alles Gute auf jeden Fall, dass es besser wird.
Mika Schumacher.
Ich glaube, die Person, die am meisten polarisiert in Meppen aktuell.
Zumindest im Blog P-Reihe 4 und 5, meinst du, oder was?
Und im Forum.
Mika Schumacher. Also ja, ich muss ja sagen, ich bin jetzt nicht so der halt am laufenden Band das Forum liest, deswegen kann ich das gar nicht so nachvollziehen. Mhm. Wenn ich Mika Schumacher bei Luft nach oben sehe, dann würde ich das erstmal so unterschreiben. Aber halt durchaus im positiven Sinne. Also Daniel Haritonov, einer, der sich ja stetig nach oben entwickelt hat, das sehe ich bei Mika Schumacher ähnlich, aber halt auf einem anderen Level. Mhm. Ne? Also der ist halt bei weitem noch nicht, wo Daniel Haritonov sich gerade ansiedelt. Aber ich finde, wenn Mika Schumacher dabei ist, macht er einen guten Job. Er müsste meiner Meinung nach ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen, und damit er sich vielleicht auch auf dem Platz in aktivem Spiel entwickeln kann. Ich glaube, bei ihm geht noch was.
Ja, glaube ich auch. Problem ist, glaube ich, auch für ihn und auch für den SV Meppen, man weiß noch nicht genau, wo man ihn überhaupt hinsetzen will. Ich glaube, er wurde als defensives Mittelfeld geholt. In der Vorbereitung hat man ihn im Offensiven eingesetzt, am Anfang der Saison auch. Jetzt hat er mehr defensiv gespielt. Manchmal hat er sogar die Spielmacherrolle eingenommen beim Hamburger SV2, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und alles nichts Halbes, nichts Ganzes. 20 Einsätze, also auch immer sozusagen der Erste, der reinkommt, wenn gewechselt wird. Jetzt mal eine gelb-rote Karte nur. Ja, okay. Also 20 Einsätze, 497 Minuten, 0 Tore, eine Vorlage, eine gelbe Karte und eine gelb-rote Karte. Also dann nur einmal ausgesetzt wegen Sperre. Ich glaube auch nochmal kurz verletzt gewesen. Aber sonst gefühlt immer so eingewechselt. Und ja, ist halt so ein großer, schlaksiger Typ. Ist halt nicht so ein kleiner Quäliger, der wie ein Lasse Zumdijk zum Beispiel, der jetzt gleich kommt, Spoiler-Alarm, der vielleicht eher durch technische Raffinesse auffällt. Er ist dann vielleicht, manchmal wird auch gesagt, wenn er zum Beispiel ein Kopfballduell verliert oder auch eins mehr, da gab es wirklich auch Spiele, wo man sagt, das gibt's ja gar nicht, dass dann der gegen einen deutlich kleineren dann das Kopfballduell verliert. Das bleibt natürlich dann irgendwie immer hängen. Und so, und kann ich auch nachvollziehen, dass wirklich so in die Herzen gespielt.
In der Vergangenheit auch schon nicht. Also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass man sagen kann, Steffen Puttkamer war immer der absolute Kopfballkönig.
Ja, gut, aber Steffen Puttkamer war zu dem Zeitpunkt schon ein verdienter Spieler, dann sieht man sowas.
Ja, okay.
Ja, alles klar. Das ist halt. Mika Schumacher kommt neu rein oder ist neu hier und ja.
Da hatte, glaube ich, auch einen schweren
Bälle gewinnen.
Ja, genau, da musst du einfach die Kopfbälle gewinnen.
Ja. Das Problem war, glaube ich, auch, gerade die ersten Spiele, da sah er schon sehr unbeholfen aus und so, da hat alles nicht so richtig funktioniert. War bei einem Nikel Tuklu zum Beispiel auch so, aber der
dauert noch ein bisschen.
Aber der hat sich halt auch durch mehr Spielzeit logischerweise halt da reingearbeitet. Aber er kriegt halt auch mehr Spielzeit, weil er sich wahrscheinlich dann gegen die Konkurrenten durchsetzt.
Ja, so ist halt Fußball auch, ne?
Ja, und ehrlich gesagt, ich habe auch immer das Gefühl, dass man in der Verteidigung immer mehr Ruhe damit hat, dass sich die Leute ausprobieren. Irgendwie habe ich, das ist aber auch so klassisch Meppen, da dürfen sich die Leute immer noch ein bisschen länger ausprobieren als alles, was weiter vorne ist und dafür da ist, um Punkte zu pearlen.
Gut, kommen wir jetzt zu Lasse Zumdijk. Habe ich mir ein bisschen schwer getan, ihn jetzt hier reinzupacken, aber ehrlich gesagt ist das eigentlich die richtige Kategorie für ihn, sag ich jetzt.
Lasse Zumdijk, 17 Einsätze, 567 Minuten, 0 Tore, 4 Vorlagen. Ich glaube, hätten wir hätten wir einen halben Hinrundenrückblick gemacht, wäre Lasse Zumdijk wahrscheinlich deutlich höher in der Kategorie, aber hat mir am Anfang der Saison sehr, sehr gut gefallen, wo er dann entdeckt wurde. Aber danach, gegen Ende auch in unserer guten Phase, ich glaube, da hat er auch weniger Spielzeit gekriegt, wenn ich mich recht entsinne, hat es dann nicht mehr so gut bei ihm funktioniert. Ist zwar immer noch einer, der bessere, ich wollte erst gute sagen, aber das stimmt nicht, bessere Standards schlägt. Aber ja, es fehlte dann doch noch so ein bisschen so, dass, also auch die Minutenzahl zeigt es ja zum Beispiel auch, ja, dass es dann halt doch nicht ganz gereicht hat für, ja, mehrere Startelf-Einsätze.
Ja. Ja.
Und auch, wenn er reingekommen ist, ist er doch immer auffällig gewesen, aber ich sag mal so, das letzte Quäntchen hat dann noch irgendwie gefehlt. Es ist quasi irgendwie noch Luft nach oben, würde ich sagen.
Das ist so. Das ist vielleicht dann auch die richtige Kategorie.
Ja, würde ich dann auch so tippen. Deswegen, ich tut mir auch ein bisschen leid, weil er ist ja dann auch so ein bisschen einer der, ja, was heißt tut mir leid, ist ja keine schlechte Kategorie, aber ist ja jetzt gerade auch so ein bisschen so der Shootingstar gewesen am Anfang der Saison. Mit dem hat man gar nicht gerechnet. Aus der letzten Saison kannte man halt noch Malte zum Dick. Aber der hat ihm jetzt, also Lass hat ihm jetzt so ein bisschen den Rang in Anführungsstrichen abgelaufen. Hat mehr Spielzeit bekommen. Und ja, von daher Luft nach oben. Ich glaube, dass die Rückrunde auch, wenn er sich da weiterentwickelt, dass er da auch ein paar Kategorien klettern kann.
Ja, dann kommen wir noch zur nächsten Kategorie, wo meiner Meinung nach, so wie ich schon sehen kann, auf jeden Fall einer zu wenig drin ist.
Okay, ja, okay, gut. Ich habe Tim Möller da reingenommen. 23 Einsätze, 1310 Minuten, ein Tor und zwei gelbe Karten.
Ist eine interessante Entscheidung, die ich wohl mitgehen kann. Also unter Konstant kann ich wohl mitgehen. Finde ich halt auch. Ist nah dran.
Ich bin leicht enttäuscht von ihm
diese Saison. Um fast in die nächste Kategorie zu kommen. Also ich finde, der steht so an der Schwelle zum Führungsspieler.
Ja.
Ist eine wichtige Person.
Ja.
Da gibt es aber jemanden, der tatsächlich so ein bisschen den Rang abläuft, der dann zu Recht auch eine Kategorie drunter ist. Deswegen mit Konstant bin ich bei Tim Möller vollkommen zufrieden. Kann ich verstehen, dass du sagst, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen mehr war da in der letzten Saison. Nichtsdestotrotz
immer noch ein Mann, der gute Leistung
hat. Ja, genau. Deswegen, also enttäuscht auch so nicht. Ich habe eigentlich gedacht, er war ja auch Kapitän in Lippstadt und so.
Und ich habe eigentlich so gehofft, dass er diese Saison so einen wirklichen Sprung nach vorne macht. Er ist jetzt immer noch ein guter Spieler, definitiv konstant. Ist auch keiner, der eigentlich krass schlecht ist. Ich meine, am Anfang der Saison, glaube ich, noch am ehesten war es auch ein bisschen bei ihm. Schwierig, aber gut, da haben wir auch nicht so richtig Fußball gespielt, die das Mittelfeld ein. Da haben wir ja nur lange Bälle nach vorne gekloppt und dann ist natürlich für einen zentralen Mittelfeldspieler schwierig, da irgendwie zu glänzen und so. Deswegen ist das halt auch dem System so ein bisschen geschuldet. Aber eigentlich ist immer so ein unauffälliger Typ und das ist als Sechser eigentlich schon in Ordnung. Aber ja, eigentlich so ein bisschen, was Standards angeht, die er ja jetzt auch, sein Tor war, glaube ich, auch ein Standardtor, letzte Saison, glaube ich, auch zwei gemacht. Vielleicht auch so ein bisschen diese Führungsrolle, die ich noch nicht so richtig sehe, aber das ist auch immer schwer zu sagen. Deswegen bei Führungsspieler, um es schon mal vorwegzunehmen, habe ich auch nur drei Leute drin.
Nach meiner Meinung nach gleich nur noch zwei.
Gleich nur noch zwei, okay. Ja, gut. In der Rückrunde definitiv nur noch zwei.
Touché.
Das ist auf jeden Fall safe. Aber ja, da hatte ich dann, deswegen, ich hatte eigentlich so gedacht, dass er diese Saison wirklich so einen krassen Sprung nach vorne macht. Gerade halt auch, weil so ein WDF-Seef halt ein bisschen zurückgetreten ist, hatte ich gedacht, dass er so ein bisschen mehr auch in die Rolle reingeht, sowohl Führungsspieler als auch, ja, kreativer Moment im Mittelfeld.
Ja, aber diesen Sprung hat er nicht gemacht. Sondern der andere Kollege mit Namen Tobias Misner, der meiner Meinung nach vollkommen zu Recht unter den Führungsspielern ist.
Achso, wolltest du nicht noch zu Konstant noch einen mehr reinhauen?
Ja, das mache ich, wenn wir bei dem sind, während du den Unterführungsspieler hast.
Achso, okay.
Dann sage ich dir, dass er nicht hingehört.
Okay, Achso, okay.
Und ich wollte diese Überleitung jetzt halt gerne nutzen.
Ja, gerne.
Jetzt halt natürlich diese Diskussion zerstört hast.
Ja, ich war das wieder vergessen.
Tobias Misner, zu Recht unter Führungsspielern, richtig wichtiger Mann, richtig Top-Typ, der kratzt auch schon unter wichtige Stützen, finde ich. Dafür hat er einen schwachen Saisonstart gehabt, hat sich aber schnell reingeputzt da und macht einen guten Job seitdem. Und ich möchte dem
Mann wichtige wissen. Wichtige Stützen und Führungsspieler sind keine Kategorien, die jetzt sagen muss, das eine ist schlechter als das andere.
Ja, er gehört da auch nicht rein.
Zwanghaft,
ja, er gehört auch immer rein,
aber ja, genau.
Ja, also, ja,
du hast ihn halt nicht da, deswegen sehe ich das als minimal schlechter an.
Okay, ja, so, gar nicht. Ja, okay.
Gut. Ja, ich weiß, ich verstehe dich, wie du es meinst.
Reden wir gleich
drüber. Brauchen wir nicht drüber reden. Unterschreibe ich hier bei ihm auch, dass er halt als Führungsspieler eine wichtige Stütze ist.
Okay.
Ja.
Nur dann müssen wir insgesamt noch gucken.
Also Tobias Misner, 20 Einsätze, 1760 Minuten, keine Tore, 4 Vorlagen und 5 gelbe Karten. Das muss ich noch eben kurz reinwerfen, damit das nicht untergeht.
Ja.
Misner, mir vor allen Dingen im Gedächtnis geblieben nach seiner Ansprache nach dem Phoenix-Lübeck-Spiel. Da hat er mir richtig gut gefallen, was er da gesagt hat über die Mannschaft, über den Einsatzwillen und so. Und spätestens da wurde ich abgeholt und wusste auch, dass wir das Spiel in Flensburg gewinnen. Da haben wir auch unsere legendäre Wette abgeschlossen, die ich dann haushoch gewonnen habe.
Den Kasten kriegst du immer noch verdammt arg.
Richtig,
vergesst genau, das immer wieder.
Ja, eben, ich immer so kleine,
und denk dann,
kleine Sticheleien immer in die Richtung, damit das immer...
Sag mir das so lieber zwei Tage vorher, dann
bring ich den Kasten. Ja, glaub ich, da bist du.
Ja, toll.
Nee, und deswegen, Missner, überragender Typ, hoffentlich auch nächstes Jahr noch da. Ich glaube aber, oder? Ja, ich glaube, letztes Jahr wurde verlängert. Könnte sein, dass
wenn, er dann... Wenn ich sehe zu, dass sie die Titel trocken kriegt.
Ja.
Auf dem will ich spielerisch nicht verlieren. Also das ist einer von den wichtigsten Männern da hinten.
Ja.
Der muss den Kasten mit sauber halten, in Anführungsstrichen, damit das vorne überhaupt klappen kann.
Ja. Vor allem, dass da noch null Tore steht, ist auch mehr Pech als Unvermögen.
Ja.
Der ein oder andere Tor, Pfostenschuss war dabei oder ganz knapp am Tor vorbei oder drüber oder abgefälscht gewesen.
Ich weiß auch nicht, wie oft ich zu dir gesagt habe, wie sehr hätte ich ihm jetzt das Tor gegönnt.
Ja, ja? Richtig.
Habe ich sehr oft schon gesagt,
diese Saison. Ja. Gut, kommen wir dann zu Jonas Fiedel.
Oh, ein Mann für die Kategorie konstant, meiner
Meinung nach. Ja, ich hab mir auch schwer getan, ehrlich gesagt, weil...
Darf ich eben sagen, ich meine, ich verstehe natürlich, dass du sagst, der Kapitän ist einer der Führungsspieler, aber dafür finde ich ihn in seiner Leistung nicht konstant genug,
um ihn unter Führungsspieler
zu setzen. Aber ich finde, ja gut, es schließt sich ja, wie gesagt, auch nicht aus.
Von mir aus, Tobi Missner, wichtige Schütze und Führungsspieler, Jonas Fiedel, konstanter Führungsspieler.
Nee, können wir uns darauf einigen?
Ich sehe ihn auch nicht als Führungsspieler.
Was? Tatsächlich. Echt nicht?
Nee, okay. Nee, ich finde immer, wenn ich also er war jetzt zweimal im Podcast beim Rasenschnack und alles, was er da gesagt hat, zeigt für mich schon, dass er ein sehr guter Kapitän ist, meiner Meinung nach. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie er auf dem Platz ist
und so,
wie er da führt.
Das weiß man aber
auch nicht.
Du kriegst ja so mit, wie Leute auf dem Platz agieren. Und so viel, wie ich von ihm mitkriege, kriege ich zu wenig von ihm mit, um zu sagen, das ist ein absoluter Führungsspieler.
Ja, du denkst halt immer so, da muss einer rumschauen wie Thilo Leugers.
Nein, das tue ich nicht. Das tue ich garantiert nicht.
Ja, aber wen würdest du denn die letzten Jahre als guten Kapitän nochmal sagen? War Luka Tankulic ein guter Kapitän?
Nee.
Okay, davor war es Thilo Leugers und Martin Wagner, von denen wir beide sagen, die sind gute Kapitäne. Aber warum auch? Warum sagen wir das? Weil die Mannschaft erfolgreich war. Mannschaften erfolgreich waren. Ja, das ist halt, ich kann das nachvollziehen. Wenn es scheiße läuft und so, und wenn es dann halt, ich denke mir dann auch immer so, zum Beispiel, wie war es nochmal, René Guda hat mal irgendwann gesagt, letzte Saison, jetzt ist ein ganz anderes Teamgefühl als letzte Saison. Ich denke mir dann auch immer so, okay, dann, wenn man von außen drauf guckt und dann sagt, ja, es lief halt irgendwie gefühlt nicht so gut, aber die haben halt auch immer nur verloren, vielleicht lag es auch daran, dann ist das so. Das war unter Frings diese Saison.
Lass mich eben zwei Sachen dazu sagen. Zum einen gebe ich mit Sicherheit, also nur um das eben aus dem Weg zu räumen, ist Jonas Fiedel nicht an unserer aktuellen Situation, wobei das auch dramatischer klingt als es ist, an unserer aktuellen Situation schuld, oder ich gebe ihm daran schuld, dass es halt in der Mannschaft nicht so perfekt läuft, wie wir es gerne hätten oder sowas. Alles bestimmt nicht. Ich glaube auch, dass er hinter den Türen bestimmt ein guter Kapitän ist. Und was ich jetzt sage, da kannst du mir gleich auch vorwerfen, das ist aber Aufgabe des Trainers. Nichtsdestotrotz erwarte ich eigentlich auch von einem Kapitän, der mit auf dem Platz steht und sieht, wie gerade irgendwas funktioniert und halt im Zweifelsfall im Fokus auch erfasst, wie deine Spieler, mit denen du auf dem Platz stehst, heute drauf sind, dass ich schnell noch eine Idee habe, wie ich das Ganze zu einem gängigeren System kriege. Also, dass ich halt gewisse Ansagen machen kann, dies, das, jenes, und dann läuft das hier ein bisschen geschmeidiger, als es tut. Und das ist etwas, das sehe ich halt bei Jonas Fiedel halt nicht, dass ich diese Platzübersicht von ihm sehe, wo ich denke, da stellt er halt so ein bisschen um. Was natürlich in erster Linie und zu 90% Traineraufgabe ist. Das ist halt so das Problem.
Aber du, guter Punkt eigentlich, gut, dass du es sagst. Eigentlich sehe ich das zum Teil auch so. Nicht unbedingt jetzt vielleicht fürs Spielsystem und so, aber gerade was so dann die Zuordnung bei Ecken und Freistößen angeht, wo wir ja auch in der letzten Minute mal die Gegentore gekriegt haben. Wenn Jonas Fiedel da auf Platz ist, dann ist das dann auf jeden Fall, weil er ist Verteidiger, auch so ein bisschen seine Aufgabe, um zu sagen, hier, guck mal, Jungs, da und da, wir müssen on point sein. Und das, da hast du recht, da würde ich zustimmen. Wenn das halt nicht funktioniert, ja, das feier dich. Wenn das nicht funktioniert, ist das vielleicht auch eine Sache, die sich der Kapitän ankreiden kann. Aber gut, das ist auch nicht nur Kapitänsaufgabe, auch andere sind da auch für zuständig und so. Deswegen glaube ich halt schon, dass dann vielleicht was so, ist noch so eine andere Sache zwischen Kapitän und Abwehrchef. Abwehrchef Luis Spreckelmeier vielleicht, der nicht ersetzt werden konnte so richtig. Und Fiedel als Kapitän kann das nicht beides so ein bisschen ausführen. Ja, ist schwer zu sagen. Dafür also ist auch der Einblick einfach zu wenig wahrscheinlich.
Ich möchte dann nochmal dazu sagen, also er macht ja trotzdem konstant gute Leistungen.
Er spielt gefühlt mehr als die letzten drei Saisons zusammen.
Ja, genau. Er macht konstant gut. Er ist ein Kapitän, der halt auch nicht verletzt ist. Das ist auch neu für uns.
Ja, deswegen, das meinte ich. Deswegen musste er schon eine gelbe, habe ich das vorgelesen, 20 Einsätze, 1614 Minuten, eine Vorlage, 6 gelbe Karten, eine gelb-rote und eine rote.
Junge.
Also da muss
hat
man sich...
aber das ganze Panini-Sammler.
Ja, hat sich gedacht, scheiße, ich verletze mich einfach nicht mehr, ich muss aber irgendwie Pause haben. Das steht nicht in meinem Vertrag, dass ich so viel spielen muss.
Um das nochmal jetzt zu sagen, also ich spreche mir nicht ab, dass er konstant gute Leistungen auf den Platz bringt, irgendwie, dass er vernünftige Spieler abbringt, aber mir fehlt zumindest auf dem Platz ein bisschen
das zu ja, sagen, okay. Er ist ein Führungsspieler. Das ist alles.
Ja, können wir uns auch
einigen. Das ist ja auch so.
Ich spreche ihm auch nicht ab, dass er ein guter Kapitän ist.
Das ich, und wenn ich sage, er ist ein guter Kapitän, muss das ja auch nicht unbedingt stimmen, weil, keine Ahnung, das können ja nur andere beurteilen.
Aber ich kann es schon nachvollziehen. Das ist halt so, vielleicht nicht so eine Art Typ oder so, den man so greifen kann. Ich finde es schon.
Aber ich freue mich wirklich, also ohne das jetzt böse zu meinen oder mich feiern zu wollen, ich freue mich wirklich, dass du meinen Punkt.
Ja, ich verstehe das. Ja, ich verstehe das schon. Deswegen ist halt immer so eine Sache, wenn so ein Kapitän auch das System so ein bisschen leiten muss, ist vielleicht ein Verteidiger auch nicht ganz richtig dafür. Muss man vielleicht auch sagen, dann ist vielleicht eher ein Mittelfeldspieler.
Da gebe ich dir auch recht, weil also wann ist natürlich sowas am Haken? Bei so einem Spiel wie Blau-Weiß-Lohne. 2-2, du läufst 30 Minuten hinterher, versuchst ein Tor zu machen. Und wenn da halt nicht noch dieser zündende, fokussierende Blick kommt, pass mal auf, wenn wir da jetzt 2 Meter weiter links stehen und der geht einen Schritt weiter nach vorne, dann könnte es vielleicht funktionieren. So
ja, oder halt, dass du auch das 2-0 einfach verteidigst. Dann.
Ja,
das ist ja auch ein Punkt.
Also das ist halt so, das ist das, da sage ich, da
fehlt. Ja, okay.
Und deswegen.
Ja. Aber nicht nur auf Fiedel sei da rumgehackt.
Nein, aber da sind auch andere dabei.
Führungsspieler
ja, und das okay, war die Diskussion jetzt.
Okay, gut. Ja. Marek Jansen. 21 Einsätze, 1723 Minuten, 12 Tore, 7 Vorlagen, 3 gelbe Karten.
Ich würde sogar sagen, bis zum Rückrundenbeginn ist er, also bis zum nach der Winterpause ist er ein Rot-Weiß-Essen-Spieler.
Ja, ich auch.
Ja, du, ja, was soll ich zu Marek sagen? Marek, viele Spiele, wirklich gute Spiele gemacht.
Ja.
Wirklich herausragend.
Ja.
Jede Kritik an ihm ist nicht erlaubt, denn auch er darf als Spieler halt auch mal ein schlechtes Spiel dabei haben. Ja, das auch. Und deswegen sehe ich ihn als Führungsspieler schon korrekt. Mir tut das auf der einen Seite auch ein bisschen weh, dass wir ihn verliehen werden. Auf der anderen Seite, ja, naja gut, ich meine, es ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Er wird mit Sicherheit bei Rot-Weiß Essen wesentlich mehr Geld verdienen und sowas. Also, und ich will auch seiner Karriere nicht im Weg stehen. Auf der anderen Seite, ich hätte ihn auch gerne hier noch die nächste Saison mitgenommen oder als Aufstiegsheld gesehen, denn das wäre dann als Aufstiegsheld gesehen, ist natürlich auch schon sehr vermessen, aber ich hätte ihn dann gerne nochmal wieder mitgenommen, aber ich kann halt auch verstehen, dass er sagt, Jungs, ich habe euch diese Saison jetzt zwar Zeit gegeben und der Laden ist noch nicht auf Schluff.
Ja.
Ich kann ihm keinen Vorwurf machen, dass er geht. Vollstes Verständnis und du hast schon gesagt, das Poker des SV Meppen ist gerade goldrichtig. Ich hoffe, es zahlt sich aus und zwar im Sinne von 50.000 Euro und dann ist alles gut. Dann möge er jetzt schon gehen, denn mein Problem ist tatsächlich auch wenn er jetzt Führungsspieler ist, da muss jemand Neues in die Kerbe. Diese Führung muss jemand anders übernehmen, es muss jemand anders sich als Top-Torschütze einarbeiten und damit fangen wir am besten jetzt an und nicht am Anfang der nächsten Saison, wenn es schon wieder ein bisschen zu spät ist.
Richtig.
Von daher wäre mir ganz lieb, wenn der Mann frei ziehen dürfte. Ich weiß nicht, ob die Verspannung im Becken, die er heute gespürt hat beim Testspiel gegen Duisburg, deswegen nicht auflaufen konnte, schon der erste Hinweis darauf ist, dass er eine Videokonferenz mit Rot-Weiß Essen hatte.
Er hat ja schon unterschrieben, also das ist ja schon alles
safe. Aber wie kriegen wir das noch hin, dass du zu uns kommst?
Ja, gut, der Ball liegt bei Essen halt. Also die haben die Verhandlungen abgebrochen, weil die halt erstmal eine unfassbar freche Anfangsablösesumme geboten haben. Und da muss man sich nicht wundern, wenn es dann halt heißt, okay, wenn ihr uns verarschen wollt, dann lehnen wir das nächste Mal nicht wieder ab. Die haben ja schon bei Christian Neiter damals uns quasi schon. Ich glaube, da hat sich der SV Meppen noch an der Nase rumführen lassen, sagen wir es lieber so. Und jetzt ist es halt vorbei, dieses Spiel. Die großen Essener und der kleine SV Meppen, da so ist es halt nicht mehr. Und da muss auch Marek Jansen das einsehen. Und so schätze ich ihn ehrlich gesagt auch ein, selbst wenn er halt am Ende der Saison bis zum Ende der Saison noch bei uns spielen sollte, wovon ich ehrlich gesagt auch nicht ausgehe. Aber ich glaube schon, dass er nicht irgendwie jetzt bockig ist und sich hängen lässt und dann nicht mehr vernünftig spielt. Ich glaube schon, dass er diese Saison, wenn es denn so sein muss, auch hier ordentlich zu Ende spielt. Wird auch seine Tore machen.
Er wird aber weniger spielen. Und das liegt nicht daran, dass er nicht will, sondern hoffnungsvollerweise wird es so sein.
Ja.
Sondern darauf, dass man sich auf ein neues System vorbereitet.
Ja, genau. Das muss ja auch einsehen. Und wenn Essen einfach nicht bereit ist zu verhandeln, dann kriegen die halt auch ein Spiel an der Winterpause nicht. Das ist halt einfach Fakt. Ja. Und man spricht immer so viel von Wertschätzung und so im Fußball, wenn es dann halt heißt, ja, jetzt muss doch wieder 2 Millionen mehr verdient werden, weil sonst ist es ja überhaupt nicht wertschätzend. Aber wenn halt ein Rot-Weiß Essen einfach hingeht und sagt, hier kriegt ihr ein paar Erdnüsse hingeworfen, dann tanzt für uns. Nee, so ist es halt nicht. Deswegen muss man dann halt auch als Spieler einsehen, ja, der Verein will mich scheinbar doch nicht so unbedingt haben, wie es aussieht. Und dann ist es dann halt so am Ende der Saison oder halt, ja. Deswegen, ich glaube, wie gesagt, er wird sich nicht hängen lassen. Er wird eine gute Rolle spielen, wenn es so sein sollte. Wenn Rot-Weiß Essen das dann hinmacht, kriegt, ist es in Ordnung. Die haben jetzt ja auch gerade, wie gesagt, 400.000 Euro eingenommen. Da sollte ein bisschen was ab. fallen, wenn man so einen Spieler unbedingt haben will.
Das denke ich auch. Und von daher sage ich an dieser Stelle nochmal, ich verliere ihn ungerne, aber wir werden ihn verlieren. Und ich wünsche ihm auf jeden Fall auch alles Gute bei Rot-Weiß Essen und dass er da halt dann doch nochmal ein bisschen das machen kann, was er möchte.
In Anführungsstrichen. Genau, aus der Regionalliga West in die dritte Liga
aussteigen. Und ich sage auch nochmal aus meiner Überzeugung, das ist wahrscheinlich das letzte Mal gewesen, dass wir über ihn im blau-weißen Trikot gesprochen haben.
Denke ich auch. Ja, okay. Gut, kommen wir zu den wichtigen Stützen. Da habe ich als erstes Stefan Rankic eingetragen. War mir gar nicht so klar, dass der einfach alle Spiele über 90 Minuten gemacht hat. 20 Einsätze, 1800 Minuten, ein Tor, eine Vorlage, 8 gelbe Karten, da ist es schon wieder. Ja, also wirklich nach etwas schwierigem Einstieg, stimmt, Tobi,
hat er sich doch ganz gut gemacht, oder?
Wichtige Stützen, da würde ich bei Stefan Rankic auch eine Klammer davor setzen und sagen, mittlerweile eine der wichtigen Stützen. Ja, tatsächlich am Anfang, da war ich halt also sehr underwhelmed, was den Charakter, den Spieler und seine Leistung angeht, muss ich sagen. War dann lange, ja, was heißt lange, waren auch ein paar Spieltage, 3, 4, wo ich so in der Mitte, weißt du, da musste ich ja
fokussieren. Trotzreaktion war
Fokussieren, ja, genau. Ich musste mich dann auch erst dran gewöhnt sagen, anzuerkennen, dass er da halt eine gute Leistung abbringt. Und ja, er ist einer der wichtigsten Spieler, die wir auf dem Platz haben, von daher vollkommen richtig da in dieser Kategorie.
Ja,
nichtsdestotrotz freue ich mich über den wir jetzt gleich reden, ein wenig mehr und kann sagen von Anfang an, ja,
wobei der gehört dahin.
Ja, wobei das am Anfang auch schwierig war.
Ja.
Nee, ich wollte noch eben sagen, warum er nicht Führungsspieler ist. Neuzugänge würde ich ungern in Führungsspielerposition reinmachen. Da muss es sogar mir auffallen, dass ich sage.
Ist übrigens die gleiche Begründung wie jedes Jahr.
Ja. Genau. Der nächste, Nikel Tuglu.
Ja, guter Mann, wirklich guter Mann. Auch da, ja, die ersten 1-2 Spiele, also er ist schneller, hat sich schneller auf den Platz gefunden.
Ja, aber er durfte auch Vorbereitung mitmachen und du hast die Vorbereitung nicht gesehen. Selbst da war es schwierig bei Nikel. Okay.
Ja gut, aber er war, also ich sag, zweiten, dritten Spieltag, dritten, vierten Spieltag, sowas, die kannte, da war er
ich glaube, wirklich... Nach dem HSV-Spiel war
er, gut auf dem Platz, drin. Da war er noch nicht so perfekt, wie er jetzt ist, aber also auch ein Mann, der hoffnungsvollerweise noch Vertrag hat und mit uns in die dritte Liga gehen wird, dann hinterher auch gegönnt, sei es ihm. Ich freue mich über jeden Einsatz von ihm und er ist auch einfach eine wilde Sau, also er macht hinten einen guten Job und plötzlich tanzt er vorne mit rum und ist einfach ein richtig gefährlicher Typ und du sitzt am nichts, was machst du da? Richtig, geiler richtig typ. Geil.
Ja, der macht Spaß.
Hat er schließlich auch schon ein Tor gemacht. Also ist...
Ein Tor und eine Vorlage. Ja. 22 Einsätze, 1755 Minuten, also deutlich
weniger. Hat er ein Spiel geschwänzt, oder?
Ja, scheinbar. Ja,
vielleicht war 8 gelbe.
Okay. Geschwänzt. Naja, das Sportgericht hat entschieden.
Mannschaftsdienlich ausgesetzt.
Aber genauso viel wie Rankic. Wahnsinn.
Ja, und Rankic kriegt das aber schneller hin.
Ja. In 20 Spielen. Aber ja, Tuglu nicht immer alle Spiele gemacht. Also zu Ende gespielt. Ich glaube, das war der Anfang der Saison noch. Ja, eine Vorlage, ein Tor, 8 gelbe Karten, genau. Ja, aber ich freue mich auch. Ich bin auch gespannt auf die Rückrunde. Hat auch ein bisschen abgebaut so gegen Ende, wo es die ganze Mannschaft getan hat. Aber ich bin dafür sehr gespannt.
Ist auch eine Mannschaftsleistung, schlechter zu spielen. Ne?
Ja, eben. Deswegen, ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass er in der Rückrunde eine überragende Rolle wieder spielt.
Ja.
Genauso wie der nächste
auch. In der nächsten Saison,
wenn ich das auch noch mal sagen. Ja, in der nächsten Saison. Und da sprechen wir jetzt über einen, der hat nächste Saison keinen Vertrag und wird auch schwer zu halten, wie man so hört. Niklas Wessels, 19 Einsätze, 1027 Minuten, 6 Tore, eine Vorlage, 2 gelbe Karten. Hatte ich auch erst etwas niedriger eingestuft und habe dann gesehen, what the fuck, der hat einfach die drittmeisten Tore gemacht. Und ehrlich gesagt, wenn ich ihn jetzt spielen sehe, und das ist so ein bisschen der Anti-Zumdijk quasi, weil wo Anti-Lasse-Zumdijk, wo es bei Niklas Wessels halt auch, glaube ich, auch so, weil Adrian Alipur nicht auf ihn gesetzt hat, am Anfang der Saison deutlich schwieriger für ihn war, wurde es gegen Ende immer besser und eigentlich immer so ein Spielertyp, den man eigentlich nicht missen will, weil der im offensiven Mittelfeld eigentlich überall spielen kann, spielt häufig auf dem Flügel, kann aber auch Zehner spielen, spritzt dann immer in irgendwelche Lücken rein und macht dann da die Tore, Vorlagen oder so. Ein geiler Spielertyp. Hätte ich nicht gedacht, dass er sich wirklich auf die Zettel der Drittligisten spielt aktuell, aber scheint wohl so zu sein. Waldhof Mannheim scheint wohl an ihm interessiert zu sein, wie man so hört. Und ich hoffe einfach, dass er sieht, dass das ein Entwicklungsschritt beim SV Meppen vielleicht gerade auch mit Hinblick auf die nächste Saison doch deutlich besser wäre für ihn, weil ich kann mir schon vorstellen, dass er sich bei einem Drittligisten durchsetzen kann, also gar keine Frage. Aber ich glaube, dass das Umfeld hier in Meppen für ihn besser ist als zum Beispiel in Mannheim.
Da kannst du schneller verbrannt werden.
Und ganz absolut. Ehrlich,
und dann wird es schwierig für ihn.
Willst du eine Benz-Baracken?
Ja. Was willst du eine Benz-Baracken? Bleib bloß hier, gib dem Mann einen Vertrag, gib dem 20% mehr Gehalt. Meinetwegen 30, seh zu, das ist ein wichtiger Typ, das ist eine wichtige Stütze, unter der Kategorie fällt er auch. Und
einer von den jungen Wilden, auf die wir unseren nächsten Aufstieg aufbauen müssen.
Ja, denke ich auch.
Und deswegen,
ich
glaube ganz auch wichtig, ich hoffe, einer, er fühlt sich hier so wohl im Emsland, er fühlt sich so wohl im Meppen, dass er auch sagt.
Hoffentlich unterstützt er den Meppener Weg.
Ja.
Der nächste hat den Meppener Weg unterstützt. Es ist Jonathan Wensing. Auch absolut sich unfassbar gut gemacht, diese Hinrunde.
So einen Rabauken will ich auch keine haben. 3 gelbe Karten, 1 gelbe Rote. Junge.
22 Einsätze, 1738 Minuten, 3 Tore, 5 Vorlagen, 3 gelbe und 1 gelbe Rote. Rischisch. Auch mehr so jetzt so auch auf den Zettel gespielt. Letzte Saison haben wir immer gesagt, ja, der spielt eigentlich immer gut, aber irgendwie nur 2 Vorlagen und 1 Tor oder so. Aber eigentlich ein super geiler Zehner. Und jetzt halt zahlt er das auch mit Toren und Vorlagen zurück. Und wichtig, dass er schon verlängert hat vor der Winterpause. Überragender Typ, denke ich mal, wird nächste Saison auch so ein bisschen in die Führungsspielerrolle mit reingedrängt werden müssen. aber ja, auch geil, wie er sich hier entwickelt. Ein super Fußballer, wenn er verletzungsfrei bleibt, so wie es die Saison war, dann
ist das Geld wert.
Ja, absolut. Ja. Und wichtig für Thema Aufstieg.
Ja, bin ich voll dabei.
Und ja, jetzt der Nächste, der den Aufstieg nicht mehr miterleben wird, vermutlich, weil da ist es noch schwieriger als bei Niklas Wessels, ihn zu halten, vermute ich mal, ist Luca Prasse.
Ja, wobei ich das halt über lange Strecken, wir sind ja jetzt wieder bei den wichtigen Stützen, über 85% der bisher gespielten Saison unterstütze ich halt diese Kategorie definitiv.
Okay.
Man merkt aber auch, und das sage ich jetzt nicht nur, um den Konkurrenten da draußen, die vielleicht Interesse an diesem Mann haben, irgendwie da den Rotstift anzusetzen. Man merkt aber auch, dass im Augenblick die Leistung ein bisschen nachgelassen hat. Gerade Richtung Winterpause ist es ein bisschen schwächer geworden, ein bisschen schwieriger geworden. In der Gesamtübersicht gehört er mit Sicherheit noch unter die wichtigen Stützen. War ich Kurzübersicht, hätte ich ihn wahrscheinlich noch unter Konstant.
Okay.
Und nicht mehr unter den wichtigen Stützen. Der Mann macht einen guten Job insgesamt. Leistet sich aktuell zu hohe Fehlerquote.
Ja.
Aber ich bin da auch sehr guter Dinge, dass ich das jetzt gesagt habe und am Anfang der Rückrunde, am Anfang nach der Winterpause, der Rückrunde eines Besseren belehrt werde und der Mann wieder komplett auf der Strecke ist.
Ja, ich lese mal die Statistiken vor, weil dann bleibt aber keine Wahl, als ihn hier einzusetzen. Es sind 23 Einsätze, 1707 Minuten, 7 Tore, 3 Vorlagen, 4 gelbe Karten. Also, ne?
Wer 4 gelbe Karten hat, der ist eine wichtige Stütze.
Richtig. Und wer die zweitmeisten Scorerpunkte gemacht hat, ja, da muss man
doch einfach mal sarkastisch aufgeben. Nein, da muss er sofort wieder belehrend sein.
Es tut mir leid. Ja, sein Sarkasmus kommt vielleicht nicht ganz so klar rüber durchs Mikrofon. Deswegen muss ich da vielleicht.
Ich glaube, dass die meinen Sarkasmus nicht verstehen, uns mittlerweile auch nicht mehr hören.
Das kann sehr gut sein. Jo, das war quasi die Kategorien, die wir gesprochen haben. Ich habe noch ohne Wert für Spieler, die einfach zu wenig gespielt haben oder halt noch nicht beim SV Meppen waren. Ja, das ist Bennett Schmidt. 0 Einsätze in der Regio, dafür 4 Einsätze in der Oberliga, 6 Gegentore, 2x zu 0. Ich habe ihn einmal gesehen zweimal gesehen bei der zweiten. Hat er mir sehr gut gefallen, auch deutlich besser. Deutlich besser als so das letztes Jahr. Also er scheint auch da die Entwicklung zu machen, dass er dann auch ein bisschen spielen darf bei der U23 und auch das Torwarttraining wahrscheinlich mit Pünd und Erik. Domaschke wird da auch für eine Weiterentwicklung gesorgt haben. Jo, dann Luca Köster, U19-Spieler, 2 Einsätze in der Regio, 5 Minuten.
Wow.
Also da weiß man auch schon, wenn er reingekommen ist, musste man Zeit vor der Uhr nehmen, so ist es ja halt leider. 4 Einsätze in der Oberliga, 355 Minuten, da 2 gelbe Karten geholt. Da ist das Spiel gegen Bärenbrück mir in Erinnerung geblieben, da hat er 19 Minuten gespielt, da hat er ein sehr gutes Spiel gemacht. Also auch jemand, der wahrscheinlich noch nicht ganz so, ist glaube ich auch 19 wahrscheinlich, noch nicht ganz so weit ist für Regionalliga-Fußball, aber der könnte auch noch Spaß machen in den nächsten Jahren. Muss man mal gucken, ob er dann noch hier ist. Hoffe ich auf jeden Fall, aber abwarten. Gut, Dominik Domröse, unser erster Neuzugang.
Ja, wundert mich, dass er auf der Liste draufsteht.
Ja,
okay,
aber dafür
steht kein Erik drauf.
Ach so, ja gut, Erik stand nicht bei Transfermarkt. Aber stimmt, Erik, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, genau. 8 Einsätze in der Regionalliga West, da 381 Minuten und 1 Tor. Ich glaube, die letzten Spiele alle nicht gemacht oder die ersten, ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Bei Paderborn 2, ja, ist halt nicht einzuschätzen. Dann Armin Muja, der mit den allermeisten Minuten hier in dieser Liste, hat 2 Einsätze in der Regio gehabt, da 10 Minuten, aber 11 Einsätze in der U19, dann 921 Minuten.
ein Einsatz beim DFB-Pokal, das Spiel habe ich gesehen, tatsächlich. 90 Minuten hat er auch ein Tor gemacht. Und ein Einsatz in der Oberliga, 30 Minuten, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches Spiel, hat insgesamt 5 Tore gemacht. Ist so ein Rohdiamant, um es mal so zu sagen. Immer wenn ich ihn in der, ich habe dieses Jahr sehr, sehr wenig A- und B-Jugendspiele gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Letzte Saison habe ich da mehr gesehen, da hat er mir auch immer richtig gut gefallen, ist mir auch immer sofort aufgefallen, irgendwie so als Fixpunkt in der Offensive. Und ich bin mal gespannt, wird mit Sicherheit auch noch Vertrag haben nächste Saison. Sag ich jetzt einfach mal, bei der SV Meppen gibt sowas ja einfach nicht mehr bekannt, da kann man immer nur spekulieren. Da, ich habe auch gedacht, so, ja, die Leute, die als Neuzugänge gekommen sind, die werden ja wohl locker wieder Vertrag haben. Und dann, als die erste Vertragsverlängerung bekannt gegeben worden ist, habe ich gedacht, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, es könnte Rankic sein, aber warum sollte der einen Vertrag verlängern? Der wird doch noch für nächstes Jahr haben. Und es war Rankic. Okay, danke, SV Meppen. Jetzt kann ich gar nichts mehr. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer irgendwie noch Vertrag haben könnte. Aber gut. Ja, Malte Zumdijk ist noch drin. 8 Einsätze in der Regio, da 93 Minuten, 5 Einsätze in der Oberliga, 324 Minuten. Und da auch eine Vorlage gemacht. Gegen Spelle habe ich noch in Erinnerung, wo er gespielt hat, wo er eingewechselt wurde. Da könnte die Vorlage so herkommen. Aber ja, auch einer der letzte Saison so ein bisschen der Shootingstar war, als er dann reingekommen ist, aber dieses Jahr hat er seinen Bruder, seinen jüngeren Bruder vortreten lassen müssen. Ist aber auf jeden Fall auch noch einer, den man auf dem Zettel haben muss, weil wird bestimmt auch in der Rückrunde mehr Spielzeit bekommen, könnte jetzt, wenn Marek Janssen geht. Gut, Leon Tarsow von Preußen Münster 2, von Preußen Münster gekommen, hat für Preußen Münster 2 in der Oberliga West 1260 Minuten in 15 Einsätzen gemacht, da 4 Tore und 10 Vorlagen. Ist ausgeliehen von Preußen Münster für dieses Jahr und Option fürs nächste Jahr. Schauen wir mal, wie er sich entwickelt die Saison. Und dann haben wir noch 2 Leute hier drauf, die nicht mal beim SV Meppen sind. Das sind Felix Lange, 6 Einsätze, 123 Minuten. Und Leon De Mai, 5 Einsätze und 318 Minuten. Das hat mich doch überrascht, dass es so viele waren.
Ja, tatsächlich.
Aber ja, das waren die ohne Wertung, dann müssen wir jetzt eigentlich noch den Spieler der Hinrunde küren.
Ja, ich habe das gerade gelesen, was du auf dem Zettel hast, und ich überlege schon seitdem die ganze Zeit. Also eigentlich habe ich einen klaren Favoriten dafür.
Ja.
Ich habe einen klaren Favoriten dafür.
Okay.
Ja. Rufe aber gleich noch einen anderen aus, weil es die letzte Chance, ihn auszurufen
ist. Ja, fang du an.
Ja, für mich, wenn wir jetzt ganz frei und von jeglichem Transferfenster sprechen würden, dann wäre für mich aufgrund seiner Entwicklung, aufgrund seiner Wichtigkeit, aufgrund dessen, was da gerade passiert, Tobias Missner zu nennen als Spieler der Hinrunde, der wirklich sich richtig geil entwickelt hat, richtig coole Sau. Ich glaube, der passt hier wie die Faust aufs Auge. Mhm. Behaltet ihn hier, gibt ihm alles, was er will. Der muss bis zum Ende seiner Tage hier bleiben. Guter Typ, nicht nur wegen dem Vornamen.
Ja.
Nichtsdestotrotz.
Deswegen fand ich den Trainerwechsel auch so gut. Wobei der Name falsch geschrieben ist.
Hiermann ist falsch geschrieben.
Zu Tobias Missner noch eine Sache gesagt. Der SV Meppen macht ja irgendwie so die Frage der Woche und da wurde die Mannschaft gefragt, wer ist denn euer Lieblings- oder gegen wen würdet ihr mal gerne spielen oder hättet ihr mal gerne gespielt? Und da kamen die halt auf dem B-Platz alle raufgelaufen und Tobias Missner kam an und sagte, Ronaldo, aber den Dicken. Also von daher, überragender Typ, unterstütze ich deine Wahl auf jeden Fall. Ohne den Elefanten im Raum zu nennen, hätte ich sonst noch gesagt, Jonathan Wensing, auf jeden Fall noch, der sich halt auch super entwickelt hat diese Saison und auch jetzt immer mehr glänzt und mir richtig gut gefällt als offensive Allround-Waffe, was wir bei Niklas Wetzens gesagt hat, ist bei Jonathan Wensing mindestens genauso und bin mal gespannt, wie er sich dann auch so, ja, vielleicht auch nächste Saison einfügt, aber auch diese Hinrunde war schon echt eine sehr starke Weiterentwicklung. Aber natürlich ist eigentlich Spieler der Hinrunde Marek Janssen. Er hat natürlich die meisten Tore gemacht, er hat viele Vorlagen gemacht, er war unfassbar wichtig. Er ist war unfassbar wichtig für die Hinrunde, meine ich natürlich. Ja. Er ist auch immer noch hier und ja. Ist halt natürlich schwierig, wenn diese ganzen Wechselgerüchte und so da im Raume stehen. Da kann er jetzt schon in ein paar Tagen weg sein oder spätestens, wenn Essen 2 Spiele verliert, bis Februar, dann ist er definitiv weg. Ne? Das ist halt, ne? Ich wünsche ihm da alles Gute in Essen, definitiv. Der soll da seine Tore machen. Ich glaube halt auch, dass so jemand wie Luca Prasse, der vielleicht sogar in die zweite Bundesliga wechseln kann, oder halt Niklas Wessels, die sind noch ein bisschen jünger und so, da ist es für dich vielleicht schwieriger, sich an solche Vereine noch zu gewöhnen, vor allen Dingen, wenn dann die ersten Rückschläge kommen. In Meppen ist das, glaube ich, ein bisschen anders, weil es einfacher ist, hier damit umzugehen.
auch, glaube ich, dass Fans in Waldhof Mannheim, so in Mannheim, dass die da, glaube ich, anders mit dir umgehen, wenn du da ein, zwei mehr schlechte Spiele hast als wir hier. Und deswegen ein Marek Janssen, der ist gefestigt, der ist 28 jetzt, glaube ich, und das wird anders funktionieren. Aber Niklas Wessels, Luca Prasse, für die würde noch ein Jahr Meppen gut tun. Ganz uneigennützig.
So. Aber so oder so, so viel können wir wohl verraten, werden wir über beide noch am Ende der Saison reden können. Ja. Über Marek.
Ja, das ist safe. Das
Marek
safe.
Wahrscheinlich nicht mehr, also da bin ich auch ziemlich von überzeugt. Und deswegen sei er hier auch nochmal erwähnt. Mit meiner Meinung nach absolut zu Recht hat er diesen Titel dann jetzt dann auch nochmal bekommen.
Ja.
Muss ihn sich halt auf dem Treppchen dann mit Tobias Misner und du hast
Jonathan Wensing, Johnny.
Johnny gesagt, genau. Die drei stehen da oben gut. Ja, dann sind wir für den Hinrundenrückblick soweit durch.
Ja.
Freut euch auf den Talk, der da auf euch zukommt.
Da gehen wir auch nochmal über die Hinrunde, wahrscheinlich auch fußballerisch vielleicht ein bisschen mehr. Ja,
da gehen wir ein bisschen mehr auf die Finesse ein und was man verbessern will, damit man diese Saison dann noch aufsteigt.
Ja. Ne? Vielleicht haben wir noch einen zweiten Talkgast, da muss ich mich nochmal ransetzen und der muss sein Okay geben. Schauen wir mal.
Schauen wir mal, was wird. Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Bis dahin. Alles Gute. Tschüssi.